wenn du jetzt dann irgendwo hingehst, was richtig groß ist, dann hast du Leute, die sagen, das kriegt der eh nicht hin, weil sie eh hoffen, dass er es nicht hinkriegt. Und dann gehst du zu was Kleinem, dann sagen sie, na klar, schau dir an, wo der Trottel hingeht. Ich finde das mega cool, so viele junge Buben da. Man kann da was vorantreiben, in kleinen Schritten. Und es passt auch zu meiner persönlichen Situation.
Es hat auch Zeit gegeben, dass ich mir gar nicht nachkomme mit Spruchbänder schreiben, mit Stellungnahmen schreiben, weil uns eine Sache um die andere im Arsch gegangen ist. Das muss ich genau so sagen.
Herzlich willkommen, hallo beim Balestra Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und wir starten heute in unsere dritte Staffel des Podcasts. Im kommenden halben Jahr erwartet euch wieder kritischer Fußballjournalismus aus dem Hause Balestra. Wir werden neue investigative Rechercheergebnisse zu dem Thema Spielmanipulationen, international besser bekannt als Matchfixing, liefern. Daneben wollen wir euch aber auch mit aktuellen Einblicken bei Bundesliga-Vereinen und spannenden gesellschaftspolitischen Themen versorgen. Neben unseren thematischen Schwerpunkten erwarten euch auch wieder die bereits bekannten Rubriken Teamkader. Hier stellen wir euch jedes Mal eine Persönlichkeit aus dem Balestra-Umfeld vor. In unserer Rubrik Podcast Report bieten wir Fußball-Podcasts eine Plattform, sich selbst kurz vorzustellen und euch die Möglichkeit, interessante neue Fußball-Podcasts kennenzulernen. Und wir haben auch Verstärkung in unserer Podcast-Redaktion bekommen. Neben Sebastian Hinterwirth und Nicolas Lendl, die euch ja bereits aus zahlreichen Folgen bekannt sind, werden in unserer dritten Staffel auch neue Journalistinnen und Journalisten zu hören sein. Hier kommt noch ein Hinweis in eigener Sache. Der neue Balestra Ausgabe 182 ist mit dem Titel Jüdische Identitäten im Stadion ab sofort für euch im Handel erhältlich. Und jetzt starten wir auch gleich mit unserem heutigen Thema. Ihr habt im Intro ja bereits Peter Stöger und Niklas von Gate2, dem führenden Admira-Fanclub, gehört. Davor stellt sich jetzt noch Daniel Jacquet in unserem Balestra-Teamkader vor.
Hallo, mein Name ist Daniel Jacquet. Ich bin freier Fotograf und seit ich mich erinnern kann, Fußballfan und bin dann vor vielen, vielen Jahren irgendwie durch Umwege und persönliche Kontakte zum Balestra gestoßen und seitdem habe ich eigentlich nicht mehr aufgehört, dafür zu fotografieren. Das ist mir eine Ehrensache und macht jedes Mal unheimlich viel Spaß. Vor allem, wenn man dann das Ergebnis sieht, wenn dann so ein Heft im Postkasten landet, das ist jedes Mal auf neue, einfach wirklich ein Vergnügen. Und ja, bin sehr gerne da dabei. Was ich beim Balestra mache, ich mache das, was ich seit Jahren beim Balestra mache. Ich porträtiere Leute, das ist das, was ich sonst auch sonst so mache. Und freue mich auch, in dieser Ausgabe ein bisschen was beigetragen zu haben über meine Fotografie hinaus. Und zwar als Leihgeber für die Ausstellung im Jüdischen Museum. Zu den Superjuden, also Fußball und jüdische Identität. Dort liegt ein Kartenspiel von mir und meine persönliche Kippa mit dem Logo der Wiener Austria drauf. Und darüber hinaus, braucht die Balestra-Redaktion gar nicht so viel Input von mir, weil sie immer bestens vorbereitet ist. Und ich habe das auch diesmal getan, was ich immer tue. Ich habe einfach fotografiert und habe zugehört. Und wenn es mich manchmal überkommt, dann rede ich auch manchmal mit. Aber sonst lasse ich das befugteren Leuten. Und so war das, denke ich, auch diesmal. Und ich bin sehr gespannt, was dabei wieder rauskommt. Ich lasse mich da immer überraschen und freue mich auf die Postsendung.
Das war Daniel Jacquet. Im August 2023 habe ich mich auf den Weg zu einem Lokalaugenschein vor den Toren Wiens gemacht, um eine Person zu besuchen, deren Schaffen im Fußball ich seit Jahren beobachte. Ich spreche von Peter Stöger. Er war als Fußballspieler ein großartiger Techniker, hat mit Austria und Rapid Erfolge gefeiert und als Trainer gelangen dem Wiener vielleicht noch größere. Der letzte Nicht-Red Bull-Titel 2013 ging auf seine Kappe. Er führte den ersten FC Köln zurück in die deutsche Bundesliga und coachte dann dort auch Borussia Dortmund. Nach seiner Rückkehr und eher durchwachsenen Jahren bei der Austria hat Stöger im Sommer beim FC Flyer Alarm Admira in der zweiten österreichischen Liga begonnen. Ich habe ihn beim Verein besucht. Es ist ein milder Sommertag in der Südstadt. Die Trainingsplätze direkt hinter dem Admira-Stadion machen einen gut gepflegten Eindruck. In zweistöckigen Containern, die als Fitnessstudios genutzt werden, sitzen einige Spieler auf Fahrrädern und wärmen sich auf. Der Pressesprecher der Admira nimmt mich in Empfang und führt mich auf dem Vereinsgelände herum.
Ich bin der Martin Wechtel, bin bei der Admira für die Leitung Medien und Kommunikation zuständig. Der Bereich umfasst praktisch alles, was halt an der Öffentlichkeit von der Admira zu sehen ist, Social Media, Homepage, übe auch den Pressesprecher aus, also eine All-in-One-Show, also One-Man-Show quasi.
Super, dass du uns heute empfangst. Seit wann machst du das?
Ich bin einer der wenigen Menschen, die während der Corona-Zeit den Job gewechselt hat oder halt einen neuen Job gefunden hat. Ich mache das jetzt seit Mai 2020. Macht sehr, sehr viel Spaß, weil es ein sehr interessanter Job ist, weil ich komme eigentlich von der anderen Seite, war 16 Jahre bei einer Sportnachrichtenagentur tätig und jetzt die andere Seite zu sehen, ist wirklich sehr, sehr interessant und auch schön.
Vielleicht gehen wir hier ein bisschen rum.
Ja, sicher, klar.
Wir sind hier am Trainingsgelände von der Admira. Die Admira steht ja grundsätzlich auch für gute Nachwuchsarbeit, bringt immer wieder super Spieler raus. Marcel Sabitzer ist jetzt, der ja auch bei der Admira war, zu Dortmund gewechselt.
Kalajdzic darf man auch nicht vergessen.
Genau. Wie ist denn das Trainingszentrum hier? Ist das am modernsten Stand oder?
Also am modernsten, es gibt sicher modernere, aber es ist halt ein gut vernetztes Trainingsareal, weil wir da gleich das Bundeszentrum Südstadt eben haben, die halt wirklich, sieht man eh gerade, da sind die Leichtathleten unterwegs, drinnen gibt es eine Schwimmhalle, Handball, die Handballdamen von Hypo spielen dort. Ja, und die Fußballplätze, also das ist der praktisch der Haupttrainingsplatz von der Kampfmannschaft. Der Leichtathletikplatz wird eben hauptsächlich für wirklich dann Bewerbsspiele von der zweiten Mannschaft verwendet. Hinten gibt es dann noch einen Kunstrasenplatz und zwei weitere Plätze, die halt aufgeteilt werden von diversen Nachwuchsmannschaften und Akademiemannschaften. Es gibt einen Trainingsplan, da sieht man genau, welche Mannschaft wo trainiert. Ist auch auf der Homepage sehr einsehbar, wenn jemand gerne vorbeischaut und sich das einmal selbst ein Bild machen möchte. Gerne.
Jetzt bist du seit 2020 beim Verein. Waren das turbulente Zeiten, es war ein Abstieg dabei auch. Erzähl ein bisschen, was hast du da schon mitbekommen?
Also es war natürlich sehr turbulent, hauptsächlich einmal durch Corona, weil für alle neu, das war große Umstellung. Der Fußball hat sich praktisch auch zu einem gewissen Teil neu aufstellen müssen, weil ohne Zuschauer hatte auf der anderen Seite das Privileg, wir hatten das Privileg, dass wir unseren Job weiter ausüben haben können, natürlich mit Auflagen, die es sehr, wie soll ich sagen, am Anfang sehr erschwert gemacht haben. Dann hat man sich daran gewöhnt, ja, und vom Sportlichen her waren es jetzt nicht unbedingt die erfolgreichsten Jahre der Admira, wenn man das so sagen kann. Wie ich gekommen bin, war dann gleich das untere Playoff, das war ein Entscheidungsspiel am letzten Spieltag gegen Tirol, was geschafft worden ist mit einem 0-0, war aber natürlich fürs Herz alles andere als angenehm, dieses Spiel. Das nächste Jahr, ja, hat man eigentlich vorzeitig dann den Klassenerhalt geschafft, aber auch nicht so, dass man sich mit rumbekleckert hat. Und die darauffolgende Saison mit dem Andreas Herzog als Cheftrainer war ganz bitter, weil es war wirklich von meiner Wahrnehmung her einfach das beste Jahr, vom Spielerischen her, von den Ergebnissen her, einfach wie die Mannschaft aufgetreten ist. Und man war nie Letzter bis am letzten Spieltag. Und das war wirklich, wirklich bitter und war für den Verein auch natürlich ein Schock im ersten Moment.
Jetzt hat es ja im Management, im Trainerbereich sehr viele Wechsel auch gegeben. Es war ja auch ein Name wie Magath mal hier am Werken. Wie war da die Zusammenarbeit für dich mit so vielen unterschiedlichen Menschen?
Also natürlich sehr interessant, sehr lehrreich, weil es ja doch wirklich ich das Privileg hatte, wirkliche Fußballgrößen hier schon bei der Admira begrüßen können. Felix Magath war ein bisschen, die Zeit war ein bisschen schwierig, weil eben gerade in der Corona-Hochzeit sozusagen, daher war er nicht sehr oft hier zugegen, hatte dann, wenn er da war, war das immer ein sehr netter Austausch, natürlich Respektperson, man weiß, Felix Magath, also das ist schon, der hat schon Ausstrahlung, aber auch die anderen.
Aber hat der hier viel zu sagen gehabt? War der top auf
er war bei damals, den Entscheidungen? Ja, er war damals für das Projekt Flyer Alarm zuständig, die auch mit den Würzburger Kickers und der Admira diese nicht Kooperation ist das falsche Wort, aber diese zwei Vereine betreut hat. Und der war da schon, was ich mitbekommen habe, sehr involviert in Entscheidungen. Wie es genau war, kann ich natürlich nicht beurteilen. Ich bin dann mehr das Sprachrohr gewesen und bin dann einfach informiert worden. So und so schaut es aus, bitte kommuniziert das.
Aber war da die Idee, eigentlich so eine Art Red Bull-ähnliches Konstrukt aufzubauen mit mehreren Vereinen, wo dann auch Spieler von A nach B wechseln? Oder wie hast du das mitgekriegt?
Nachdem das schon vor meiner Zeit ins Laufen, also das wirklich zum Laufen begonnen hat, und dann eben Corona kam, tue ich mir das jetzt schwer zu sagen, ob das so geplant war.
Möglicherweise. Wie hast du es dann mitbekommen?
Ich habe es mitbekommen so, dass sehr wohl die Admira gab und dann auch Würzburg, aber man natürlich schon geschaut hat, dass man irgendwie gleich läuft, synchron läuft, so von der Spielanlage her. Aber es gab jetzt nicht in dem Sinn diese großen Spielerrochaden, dass der eine von A nach B und B nach A kam. Also das hat es nicht gegeben.
Mhm. Ist das jetzt so mit Flyer Alarm, dass da auch quasi ein Investor, also dieses Wort kursiert ja oft im Moment auch in den Fußballmedien, dass da jemand ist, der bestimmt, in welche Richtung es mit der Admira geht? Oder ist das, würdest du sagen, eher ein großer Partner, der...
Ein großer und wichtiger Partner. Alles andere, das kann ich nicht sagen, weil ich es de facto nicht weiß.
Okay, vielleicht zeigst du mir einfach noch so ein bisschen...
Ja, da ist so der Aufenthaltsraum vor den Spielen mit einer... Da ist eine Interviewwand. Das ist zwar jetzt für die Spieler zuständig, sonst sind da die Schiedsrichter drinnen. Gästekabine, Kabine von der Profimannschaft.
Hallo.
Nach meinem Rundgang mit Pressesprecher Martin Wächtel ist es dann soweit und Peter Stöger kommt zum vereinbarten Interviewtermin. Wir setzen uns in die Schiedsrichterkabine. Die ist zwar nicht sehr groß, aber sie soll der ruhigste Ort am Trainingsgelände sein.
Ich steige gleich mal mit einer ein bisschen frechen Frage ein. Vor ein paar Jahren warst du in der deutschen Bundesliga bei Köln und Dortmund. Jetzt sind wir bei der Admira in der zweiten österreichischen Liga. Was ist passiert in dieser Zeit? Wie ordnest du deine jüngste Entscheidung selber ein, bei der Admira mitzuarbeiten?
Ach, ja, was ist passiert? Dazwischen habe ich natürlich auch schon bei Austria gearbeitet, 2 Jahre, da habe ich sehr, sehr viel gelernt, eigentlich in mehreren Positionen, als Sportvorstand und dann in Kombination auch noch als Trainer dabei, weil Chris Itzer dann sich entschieden hat, zu Sturm Graz gehen zu wollen, aufgrund von mehr Perspektive für ihn. War wahrscheinlich keine falsche Entscheidung. Und dann habe ich quasi ein Gastspiel gehabt bei Ferencváros, weil ich glaube, dass es war immer noch eine super Entscheidung von mir, weil auf der einen Seite eine Möglichkeit war, in sehr kurzer Zeit internationale Spiele zu haben als Trainer. Und der Plan war natürlich länger, was dort aufzubauen, aber wie es halt dann manchmal so ist, ist unterschiedliche Sichtweisen. Ich wäre gern den jüngeren Weg gegangen mit mehr ungarischen Spielern und dann war doch die Sichtweise vom Club ein bisschen anders. Und da bin ich dann schon in einem Alter, wo ich sage, okay, dann muss es nicht sein. Also da muss man nicht miteinander arbeiten, muss ich jeden Tag in den Haaren liegen. Und da haben wir den Vertrag ganz einfach aufgelöst und Und dann habe ich das gemacht, was ich ja schon früher mal gemacht habe, nämlich Analysen fürs Fernsehen. Macht mir Spaß, mache ich total gern. Habe ein paar sehr, sehr lukrative Angebote auch gehabt in der letzten Zeit. Und die kann ich auch aus privaten Gründen momentan halt nicht annehmen. Das heißt, ich muss schauen, also es tut mir gut, wenn ich selbst in Wien bin oder in Österreich zumindest bin, ein Gefühl habe, dass ich noch bei der Familie sein kann, weil wir ein paar gesundheitliche Baustellen haben. Ja, und dann hat sich die Option aufgetan, dass mich von Admira Werk gefragt hat, ob ich ihnen nicht quasi in der Struktur jetzt einmal helfen möchte, dass ich mir das einmal anschaue. Es ist bei Admira auch quasi ein neuer Präsident dazugekommen. Es ist eine Gruppe, die den Verein führt, ist größer geworden. Und ich kenne die Admira, das sind sehr, sehr viele junge, talentierte Spieler, und da habe ich gesagt, okay, gut, lass uns das einmal versuchen, ob wir das gemeinsam irgendwie so hinkriegen, dass alle einigermaßen zufrieden sind. Und wir haben uns dann nicht ganz einfach darauf verständigt. Wir hoffen, dass es ein langfristiges Projekt ist, aber es gibt da keine Vertragslaufzeiten oder sonst irgendetwas.
Du hast jetzt meine Frage sehr chronologisch aufgerollt.
Genau.
Es ist ja auch ein bisschen drinnen gesteckt, ob du dir nicht zu gut bist, als quasi internationaler großer Trainer in die zweite österreichische Liga zu gehen. Die Antwort haben wir schon.
Ja, genau. Nein, also ich glaube, es gibt ja immer zwei Bereiche. Du musst mit dir selber im Reinen sein. Wer mich kennt, weiß, dass ich nach der Magna-Zeit Wiener trainiert habe. Und ich war mir, was heißt so gut? Das sind ja alles tolle Vereine. Nicht? Also die kleineren Vereine, unter Anführungszeichen, die ich gehabt habe, waren Wiener, GRK. Wiener Neustadt war super für mich. Also es war cool damals. Und jetzt ist es der Admira. Also ich kann mich identifizieren mit der Aufgabe. Es geht um Menschen, und das Projekt ist halt dann vor 80.000 Zuschauern in Dortmund oder vor 4.000 irgendwann einmal hoffentlich bei Admira. Und das ist nur meine Geschichte. Und von dem, wie wer andere was bewertet, davon habe ich mich schon lange losgesagt. Weil wenn du jetzt dann irgendwo hingehst, was richtig groß ist, dann hast du Leute, die sagen, das kriegt er eh nicht hin, weil sie hoffen, dass er es nicht hinkriegt. Und dann gehst du zu was Kleinem, dann sagen sie, na klar, schau da, wo der Trottel hingeht. Jetzt macht er das, genau dort kehrt er hin. Andere sagen, warum macht er das? Also am Ende ist es, glaube ich, wichtig, dass die Leute, mit denen du in Kontakt bist, ja, also die Leute, mit denen du Gespräche führst, wie eine Aufgabe ausschauen soll, mit denen musst du einigermaßen stimmig sein. Und dann legst du das quasi über die Leute drüber, für die du dann verantwortlich bist. Und da fühle ich mich momentan gut aufgehoben. Wie gesagt, aus verschiedenen Gründen. Ich finde Admira cool, so viele junge Buben da. Man kann da was vorantreiben, in kleinen Schritten. Und es passt auch zu meiner persönlichen Situation.
Der Schritt von Deutschland zurück nach Österreich, bis dann zur Austria zurückgekommen, war das karrieretechnisch eigentlich ein unlogischer Schritt, sage ich jetzt mal, weil wenn man mal irgendwie in Deutschland ist, am deutschen Trainermarkt, würde nicht jeder zurückgehen nach Österreich, oder?
Ja, aber ich habe immer so irgendwie Sachen gemacht, die vielleicht manche nicht so verstanden haben. Ne? Ich hätte nach Dortmund sofort nach China gehen können, um einen Haufen Geld, aber ich war 5 Jahre weg es war zu dem Zeitpunkt schon so, dass ich ein gutes Gefühl gehabt habe, dass ich wieder zu Hause bin. Familie, Nähe zur Familie. Ich weiß gar nicht, ob es für die Familie so wichtig war, aber es war dann auch schon mein Gefühl, das Gefühl zu haben, dass ich da sein sollte. Und ich habe mir dann nicht bewusst meine Auszeit genommen. Das war klar, dass ich das ein Jahr machen würde. Da hat es auch Angebote gegeben aus Deutschland wieder, aber und da habe ich dann gesagt, nein. Und dann hat mich irgendwie Austria eingefangen und habe mir gedacht, okay, dann dem Verein, wenn die Anfrage kommt, vielleicht sollte ich da helfen. Und so hat sich das dann halt quasi entwickelt oder ergeben. Also es ist für mich vollkommen okay und ich bin mit mir selber total im Reinen und werde auch in Zukunft Sachen machen, von denen ich glaube, dass sie mir Spaß machen können und wo ich wen unterstützen kann. Und ob das jetzt dann was ganz Großes ist, ob das was ganz, wenn man Admira dann halt im Vergleich zu Dortmund was Kleines sehen will, oder ob das was ganz Absurdes ist, das entscheide ich dann am Ende immer nur für mich selbst. Und was sie daraus für Fragestellungen ergeben, die verstehe ich ja, aber es entscheide dann trotzdem so, wie ich glaube, dass es jetzt richtig ist. Ich finde es schön, dass nach einer Pause, die da Art Hüter gehabt hat, dass er was Tolles gekriegt hat, das wahrscheinlich ihm zusagt jetzt. Und ich gehe mir davon aus, wenn er das dann auch wirklich will, wird der Oli Glasner auch wieder was Großes finden. Wenn aber dann am Ende entscheidet für sich nach einem Jahr, Familie ist mir wichtig, vielleicht übernimmt er dann wieder Ried und baut das groß auf oder übernimmt er den Lask oder sonst irgendetwas, da hat er dieselbe Fragestellung. Oder es geht halt für die Jungs so weiter, wie man halt meint, dass es normal ist. Ne? Wie auch immer nicht. Das ist auch okay.
Die Austria ist ja dann in den letzten Jahren auch in eine finanziell sehr brenzlige Situation geschlittert. Hast du, als du zurück nach Wien gekommen bist, gewusst, auf was du dich da einlässt und wie bist du dann damit umgegangen?
Ich habe das angenommen, weil ich gewusst habe, dass es kompliziert ist. Zu Beginn hat es zumindest so ausgesehen, dass gesagt wurde, der eine oder andere Problembereich, der wird bereinigt, da sind sie in Gesprächen. Die Gespräche sind nach 2 Jahren noch nicht beendet gewesen. Also ich könnte jetzt sagen, das hätte man ja sparen können, aber es ist ja trotzdem ein Verein, wo ich sehr lang war und wenn man da gefragt wird, dass vor allem in einer Phase, wo es vielleicht ein bisschen komplizierter ist, dass du mithelfen möchtest, dann magst du das normalerweise auch. Also, und es war jetzt dann, also das alles zusammen war sehr herausfordernd, weil zudem natürlich fällt dann in die Covid-Phase rein, die von Haus aus schon richtig spannend und kompliziert war, zu den anderen Problemen finanzieller Natur. Dann war es eben halt wirklich so, dass ob das dann auch wem gefallen hat oder nicht, mir relativ schnell klar war, dass wenn du nicht frisches Geld kriegst, irgendwie über Investoren, dass ich das rechnerisch irgendwann einmal nicht ausgehen kann. Nicht? Und das war auch ein Prozess, den wir vorantreiben haben müssen, also aus meiner Sicht. Und da haben wir sich dann auch, da war man auch nicht erfreut über den Zugang, aber am Ende sieht man ja, dass es auch gar nicht anders gegangen ist und dass immer noch Probleme sind. Und obwohl Investoren da sind, gefühlt jetzt dann auch nicht wirklich viel kleiner geworden sein. Also so verkehrt wird mein Ansatz nicht gewesen sein. Und der Zugang dann dazu, dass man quasi nichts investieren kann, abspecken muss, die Jungen forcieren muss, was wir ja auch gemacht haben dann, wo eben jetzt quasi die ganzen Jungen mehr oder weniger hoffentlich jetzt mehr und mehr Fuß fassen und auch Aktien sind, wie der Fietz, der Braune, der Huskovic. Wir haben ja damals quasi die ganze Akademie und die Young Violets fast dann im zweiten Jahr in den Kader aufgenommen, um ein Zeichen zu setzen. Das war für mich, das war definitiv alternativlos. Nicht? Und also Probleme sind nicht kleiner geworden, glaube ich.
Aber hast du dann als Sportdirektor überhaupt den Spielraum gehabt,
Nein. Also eigentlich sehr wenig mit Sport zu tun gehabt, das muss man halt auch sagen. Darum sage ich, ich habe sehr viel gelernt, also ich habe sehr viel in der Zeit gelernt, wie halt ein Verein wirklich strukturiert ist, auch im wirtschaftlichen Bereich und wo es Problembereiche gibt und so weiter und so fort. Also, und war eher auf der Suche, dass wir Unterstützung kriegen, finanzieller Natur, damit wir wieder in Sport was machen können. Nicht? Und das war es eigentlich, also eigentlich war es so, dass irgendwann meine Frau auch gesagt hat, es wäre wieder mal schön, wenn du mal wieder über sportliche Dinge zu Hause reden würdest und nicht über Stakeholder und Investoren oder sonst irgendetwas, weil das ist eigentlich nicht dein Geschäft. Ne? Aber ich habe mich dann auch quasi verpflichtet dazu gefühlt, das zu unterstützen und habe den Vertrag dann auch durchgezogen, die 2 Jahre. Das war wenig von dem, was ich normalerweise mit meiner Arbeit verbinde. Das, was Spaß gemacht hat, war eigentlich das, was gar nicht geplant war. Das zweite Jahr, als Christian weggegangen ist, wo du keinen Trainer gekriegt hast, wo ich dann gesagt habe, okay, dann mache ich das halt mit. Ich nehme 2 Jungs, die mich unterstützen. War auch ein Kostenfaktor, weil ich auch keinen Trainer zahlen musste dann. Das heißt, der Budgetposten ist frei geblieben. War eine Einsparungsmaßnahme. Und das hat mir Spaß gemacht. Und wahrscheinlich, witzigerweise, wäre ich damals nur als Trainer gekommen und hätte diese ganzen anderen Sachen nicht mitgekriegt, wäre ich möglicherweise immer noch Trainer dort, weil die Mannschaft war super, das hat mir Spaß gemacht, aber diese zwei Jahre waren so herausfordernd in anderen Bereichen und mit dem Wissen, was da alles nicht so funktioniert oder nicht so umgesetzt wird, wie es eigentlich versprochen wird, die haben wir dann, wie soll ich sagen, ein bisschen den Nipf gezogen und deswegen habe ich dann nach zwei Jahren gesagt, okay, das ist mein Vertrag fertig gemacht und das ist es.
Der Chris Ilzer, der ja auch Trainer war, performt mittlerweile in Graz herausragend. War das damals auch schwer, irgendwie zuzuschauen, wie das Konzept in Wien nicht aufgegangen ist oder wo die Mittel vielleicht nicht da waren für so einen Fußball?
Ja, also ich glaube, das war es. Also ich glaube, das, was er glaubt hat, was leichter ist, ist quasi die Mannschaft so aufzustellen, dass seine Spielidee umsetzbar ist. Nicht? Und ich glaube, da haben wir, habe ich natürlich genau gewusst, was er, wo er hin möchte, aber mir war schon klar, dass das schwer wird, nicht? Mit den Spielertypen, die wir damals gehabt haben. Also waren alle okay, charakterlich waren die alle okay, aber für das, was er halt braucht, brauchst du halt schon zudem, dass sie halt im Idealfall, so wie es jetzt in Graz ist, auch gute Kicker sind, aber schon Leute, die im körperlichen Bereich gut aufgestellt sind, in dem Bereich der Willensstärke, dass sie da zu der Konzeption hinstehen, weil das ist aufwendig. Ne? Und da waren wir schon relativ klar, dass man die Spieler da, bin ja auch quasi frisch dazugekommen, weil der Kader war ja vorgegeben, dass das schwer umsetzbar sein wird. Nicht? Und mit der Perspektive quasi, dass man in dem Bereich, wir haben dann auch abgespeckt noch, als er dann im Sommer gegangen ist, also war klar, dass keine Spieler dazukriegen wird, die das umsetzen können. Und da hat er die Perspektive in Graz halt anders gesehen. Und das war sicher eine richtige Entscheidung aus seiner Sicht, ja klar.
Du bist dann nach Budapest, nach der Austria weitergegangen. Das war dann nicht sehr langer Dauer, auch weil es da, du hast es schon angesprochen, unterschiedliche Auffassungen gegeben hat.
Ja, also es war.
Und das war am Anfang nicht klar, dass es dann so.
Ja, also es war erstens mal war es eine coole Geschichte für mich, weil ich schon gewohnt war, sage ich, in Englisch zu coachen, weil du ja in Deutschland und zum Teil auch in Österreich spielst, die du auch in Englisch coachen musst. Aber dort war quasi Vereinssprache Englisch. Das heißt, den ganzen Tag damit konfrontiert zu sein, das war auch etwas, wo ich so einen Reiz auf mich ausgeübt, das mal ja auch noch zu sehen. Das war auch spannend. Und klar war, dass da, ich sage mal, die Zielsetzung von Ferencváros immer ist, die Meisterschaft zu holen. Da haben wir unterschiedliche Zugänge dann gehabt, als ich den Kader halt auch gesehen habe. Da hätte ich gerne ein paar Jüngere noch forciert. In der Saison war es so, dass zwei Mannschaften waren, die auch überperformt haben und die quasi vom Punkteschnitt, so wie wir, fast unterwegs waren. Da war ihnen quasi auch das Risiko dann so groß, dass ich mit den Jungen dann auch weiterspielen möchte. Ich glaube, dass wir es auf jeden Fall geschafft hätten, die Meisterschaft auch trotzdem zu holen und die Jungen zu forcieren. Und sie wollten, haben halt eher darauf gesetzt, dass schwierigere Typen für sie spannender sind, um die möglicherweise dann verkaufen zu können. Aber es war für mich eine super Challenge. Nur da bin ich dann halt auch der Meinung, wenn man Möglichkeit hat, dann soll das halt wer anderer machen. Also das war, da ist in eine Richtung gegangen, die mir vom Projekt her dann auch nicht mehr so zugesagt hat. Und ist auch nicht das große Problem für mich gewesen, das zu sagen, weil ich glaube, dass wir es ordentlich gemacht haben. Wir haben in der kurzen Zeit, ich glaube, 12 internationale Spiele gehabt. Wir haben in der Zeit Leverkusen geschlagen, das ist davor nie passiert. Auf dem Level und der Wochen drauf haben wir unterschiedliche Meinungen gehabt und da gehen wir dann halt auseinander. Also von 3 Monaten die Pokale zu ausstehen, wo ich Trainer des Monats geworden bin in Ungarn. Also es war nicht so verkehrt, aber ich bin halt auch der Meinung, man muss nichts rauszögern, wann du weißt, das wird irgendwann mal richtig kompliziert. Also, und da will ja auch ein Verein nicht im Weg stehen. Da habe ich dann gesagt, okay, dann lass uns eine Lösung finden. Nicht? Und die haben wir dann auch gefunden und die war auch in Ordnung. Und mit dem Stani haben sie dann einen ganz anderen Typ dazugekriegt als Trainer. Und das hat jetzt dann bis jetzt vor 2 Wochen dann auch ganz gut funktioniert. Und Ja, also ich sage, der Kader ist mittlerweile in Budapest, das hat mir jetzt auch nicht getaugt, war fast 40 Spieler, nicht? Und da bin ich der Meinung, das ist nicht notwendig. Nicht? Aber das ist Entscheidung des Clubs und die trage ich dann halt auch mit. Ja. Und in dem Vertrag ist es so mit, dass ich sage, lass uns eine Lösung finden.
Dann hast du nach einer längeren Trainer oder Tätigkeit im Fußball jetzt diese Aufgabe hier übernommen bei der Admira. Du hast gesagt, du schaust dir mal die Strukturen an, du durchleuchtest das alles. Was hast du da bisher gesehen? Was siehst du hier für ein Projekt vor dir?
Naja, das, was ich von Admira im Grunde weiß. Also es ist jetzt über da gespielt und man muss sagen, einige Sachen leider Gottes haben sich nicht verändert, seit ich da gespielt habe. Das habe ich auch sofort festgestellt. Und einige Dinge sind Gott sei Dank nicht verändert worden. Also es ist trotzdem eine funktionierende Akademie. Es ist möglich, wirklich gute Nachwuchsarbeit mit den Rahmenbedingungen da zu schaffen, trainingstechnisch. Das Stadion ist in die Jahre gekommen, muss man ganz einfach sagen. In den Möglichkeiten gibt es gute Rahmenbedingungen. Und ich habe auch letztes Jahr zweite Liga relativ viel gesehen, weil da entweder ehemalige Spieler von mir irgendwie am Werken sind oder ehemalige Kollegen von mir als Trainer unterwegs sind. Deswegen habe ich da relativ viele Spiele gesehen. Nicht? Und mir ist halt schon aufgefallen, dass auch bei mir ein paar sehr spannende junge Spieler unterwegs sind. Und dann irgendwie hat sich das dann halt ergeben. Das war jetzt dann, ich glaube, also es war nicht auf der Liste von der Admira, dass ich da andocke, so irgendwann einmal, aber es hat sich aufgrund von zwei, drei Gesprächen dann irgendwann einmal so eigentlich ergeben. Und was ich versuche, ist mit meiner Einschätzung in der Absprache mit den Leuten qualifiziertes Trainerpersonal unterzubringen, dass man die Jungs eben bestmöglich betreut in dem Bereich 16er. 18er, die Panthers, die wir jetzt in der zweiten Landesliga haben und die Kooperation, die wir mit Dreiskirchen haben. Da ist ein Fundus von sehr, sehr vielen talentierten Spielern und das muss man zur Gänze ausnutzen können. Und da braucht es eben Leute, die wissen, vor allem, was oben gefragt ist. Nicht? Wir reden ja immer vom Übergang und vom Kinderfußball, vom Jugendfußball zum Erwachsenenfußball. Und da sind jetzt durchwegs Trainer, die wissen, was oben gefragt ist. Nicht? Und oben haben wir Trainer, die eigentlich gar nicht wissen, was oben gefragt ist, aber die auch wiederum mit den jungen Spielern vor allem sehr, sehr lang zusammengearbeitet haben. Nicht? Und ich glaube, die Kombination könnte funktionieren. Also, dass man die eigenen Spieler weiterbringt, dass das ein Sprungbrett ist. Wir brauchen doch keine Spieler dann, die 4, 5, 6 Jahre bei Admira spielen. Also, das haben wir auch besprochen. Das ist im Grunde nicht der Sinn. Aber du musst halt schauen, dass die realistische Chance ist, hier in die Bundesliga zu kommen mit den Spielern, dass sie da spielen, dass sie aufzeigen und dann müssen sie raus. Ne? Und das wäre so die Grundidee. Und da braucht es halt Personal, meiner Meinung nach, Staff, die wissen, was notwendig ist.
Du bist ja selber, hast du mit 18 dein Bundesliga-Debüt gegeben. Ich habe vor kurzem gehört, mit 55 Kilo. Ja. Also ja. Ein papierener, ein sehr technisch starker Spieler. Aber findest du dieses Akademiesystem, das ja auch immer wieder ein bisschen so kritisiert wird, dass eigentlich die Straßenkicker verloren gehen, das Individuelle, findest du das trotzdem den richtigen Weg oder würdest du dir da auch mehr Durchlässigkeit wünschen?
Also ich würde mir vieles wünschen. Also ich bin der Letzte, der sagt, dass das Akademiesystem schlecht ist. Überhaupt nicht. Das ist ein Grundzugang von sportlicher Ausbildung und schulischer Ausbildung, wenn man weiß, wie viel es nicht schaffen, das macht ganz einfach Sinn nicht. Es stellt sich dann die Frage, wie viele von den Jungs gehen wirklich in die Schule, weil sie die Schule machen wollen oder kombinieren sie mit Sport. Aber das ist ja, über das kannst du immer diskutieren. Aber der Grundzugang ist natürlich überhaupt nicht verkehrt. Also jemand Jungem zu ermöglichen, bestmöglich Sport zu machen und nebenbei eine Ausbildung zu machen, ist top. Was ich mir wünschen würde, trotzdem, weil es immer wieder so Beispiele gibt, dass man's, und das ist die Schwierigkeit dann in vielen Bereichen, dass man diese Quereinsteiger, das können 15-, 16-Jährige sein, die kannst du kaum integrieren, weil Schulsysteme dann auch abgestimmt sind für die Trainingszeiten zum Teil und dann, wenn du jemanden hast, der nicht in dem Bereich so unterwegs sein kann, schulisch, dann musst du den auch auffangen können. Und ich weiß, dass es alles schwierig ist, aber ich glaube, es gibt viele, die keine Möglichkeit haben, in eine Akademie zu gehen, verschiedenste Gründe, manchmal Plätze örtlich, familiär, was auch immer, und auf die müsste man halt auch in Waldschauen. Ich weiß, es gibt die LAZs, es gibt alles, also die Grundzugänge sind so nicht verkehrt, aber ich bin schon auch ein Freund davon, dass es, und das ist die Schwierigkeit in einem Akademiemodell oder in einem Schulmodell, dass man das dann durchtauschen könnte. Also wenn ich es nur vergleiche, du trainierst quasi relativ lange Zeit, viele, viele Jahre immer mit denselben Spielern und du spielst da permanent immer gegen dieselben Spieler und dieser Mix wird es schon ausmachen, aber den Mix hinzukriegen, der ist halt schon kompliziert. Grundsätzlich muss man sagen, das Akademiesystem ist nicht verkehrt und wir versuchen das relativ früh quasi so Mischformen zu schaffen, dass Spieler, die vielleicht jetzt in der 16er sind, logischerweise schon in der 18er zum Einsatz kommen könnten, aber dass vielleicht da jemand einmal dabei ist, dass er zweite Landesliga Luft schnappen kann und sehr früh draufkommt, was notwendig ist, dass er das sieht, in welchem Bereich er arbeiten muss, dass sie dann nicht irgendwann einmal einen Aha-Effekt haben, okay, jetzt kommt die nächste Generation rein, okay, das ist schwierig, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht schon was machen können. Also ich glaube, du lernst ja aus deinen eigenen Erfahrungen am meisten. Und deine eigenen Erfahrungen, die können mal nur positiv sein, dann ist es super, aber die können auch mal negativ sein. Und dann, wenn du drauf kommst, dass du gewisse Dinge abdecken musst, weil du eben Defizite hast, die du entweder kaschieren musst oder an denen du arbeiten musst, je nachdem, wie es halt möglich ist, dann glaube ich, kannst du dich weiterentwickeln. Und diesen Bereich versuchen wir da halt aufzustellen. Also wenn du sagst, klar, weil ich Bundesliga gespielt, das ist halt 100 Jahre her, aber es war vor 100 Jahren mit 55 Kilo richtig schwierig, da zu spielen. Also ich habe halt schauen müssen, dass ich mich so anbiete, und das habe ich sehr früh gelernt eben in dem Bereich, dass ich nicht in die Zweikämpfe komme oder früher wo bin. Und wenn ich in einen Zweikampf bin, habe ich gewusst, okay, super. Wenn die Rettung nicht kommt, habe ich es schon überlebt. Ne? Und das meine ich damit, umso früher du Erfahrungswerte hast, umso früher kannst du das adaptieren, kannst in den Bereich reinarbeiten oder weißt, wie du dich aufstellen musst, dass du diese unangenehmen Situationen eben nicht so oft hast. Und das ist Erfahrung. Und das ist dann auch Routine. Und deswegen sage ich, Routine und Erfahrung hast jetzt nicht, dass du mit 36 oder hast du alles erlebt, aber du kannst die Erfahrung und die Routine relativ früh kriegen und dann kannst du das adaptieren. Und in dem Bereich versuchen wir da halt auch was reinzubringen.
Wir wollten ja auch ein bisschen sehen, wie gehst du jetzt dieses Projekt hier an. Deswegen war von uns auch die Anfrage, ein bisschen zu kommen, zu begleiten. Was waren wirklich so die ersten Schritte, die du jetzt gesetzt hast hier, als du bei der Admira begonnen hast?
Ja, die ersten Schritte waren eben, diese Positionen zu besetzen, die sich quasi aufgetan haben mit der Trainerstruktur. Wir haben uns hier damit auseinandergesetzt, nachdem die letzten 6 Runden quasi von Tommy Wright und Thomas Pratl gecoacht wurden. Der eine, der lange bei der Mannschaft dabei war, Tommy Wright, der mehrere Trainer auch begleitet hat und die Struktur in der Mannschaft gut gekannt hat, und Thomas Pratl als der Akademietrainer von der 18er, und der Michi Gruber, der dazukommt, der alte Haudegen, der den Verein in- und auswendig kennt. Diese Kombination hat es dann auch geschafft, dass die Mannschaft in der Liga geblieben ist, was, da sind wir wieder beim Thema, nicht nur für den Verein wichtig war, sondern auch für die Akademie extrem wichtig war. Dann hast du halt dann, warst du in der Diskussion oder war ich dann schon quasi mittendrin, wie besetzt man denn jetzt den Trainerposten? Und da haben die Jungs natürlich einen unglaublichen Bonus gehabt im Club, klar, weil sie das hinkriegt haben. Ich war der Außenstehende, habe mir die Partien halt angeschaut und habe gesagt, ja, okay, das ist eine Ausnahmesituation, wir haben das hinkriegt, lass uns das gemeinsam, ihr emotional, ihr nüchtern bewerten, was war gut, was war schlecht, wie kann es funktionieren. Und dann natürlich haben wir auch noch für die Bundesliga eine Lizenzthematik gehabt, wo Tommy Wright jetzt noch nicht die Kriterien erfüllt. Der aber jetzt diese 6 Wochen im Lead war, weil er sehr, sehr nah an der Mannschaft dran war oder viel näher als der Thomas Pratl dran war. Thomas Pratl ist lange im Club, kennt vor allem auch die jungen Spieler sehr, sehr gut, hat die Mannschaft auch kennengelernt, hat die Ausbildung. Und dann gibt es immer so Diskussionen wie, na, das könnte man schon irgendwie machen. Sag ich, nein, wir könnten nicht irgendwas irgendwie machen, sondern es gibt Kriterien, die du zu erfüllen hast und die erfüllst du oder erfüllst du nicht. Also, da gibt es bei mir nichts. Wenn du hast einen Führerschein, dann kannst du mit dem Auto fahren. Ja, du kannst illegal mit dem Auto auch fahren und wirst vielleicht nie einen Unfall machen, wenn du nicht ungeschickt bist, aber es ist halt nicht legal. Und das, die Sachen, die ich erkenne, sagen wir es jetzt einmal so, dass sie nicht korrekt sind, die mag ich nicht. Und deswegen haben wir dann eben diskutiert, Wie kann diese Struktur funktionieren? Wir wollten allen eine Chance geben und die schwierigste Personal war sicher Tommy Wright, der quasi 6 Wochen im Lead war und dann quasi auf eine Position als quasi als Assistenztrainer zurückkehren muss, ob er das emotional hinkriegt. Ne? Tommy Prattl war der, der die Lizenz hat. Für den ist es möglicherweise eine einfachere Geschichte, dass er sagt, okay, ich gehe jetzt ins Lead. Alles, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, was die Interviews betrifft in dem Bereich, von dem reden wir halt auch. Und die letzte Verantwortung, das liegt jetzt bei Thomas Prattl. Und das hat immer ein paar Tage gedauert, das rauszufinden. Also das war keine Frage der Qualifikation, das war keine Frage des Vertrauens, sondern es war rein eine Frage, ob sie es emotional hinkriegen. Nicht?
Und hast du da dann noch als Moderator oder mitgewirkt bei dem Prozess?
Ja, also das war der Hauptprozess, in Wahrheit, das rauszufiltern und ihnen halt zu sagen, was ich glaube, was auf sie zukommen könnte. Nicht? Also und dass wir auf das sehr, sehr genau schauen werden, wahrscheinlich noch genauer als auf Ergebnisse, wie die Arbeit miteinander ausschaut. Nicht? Weil es ist ein umgekehrtes System. Und wie ist es am Trainingsplatz? Ich glaube, am Trainingsplatz ist es ähnlich, wie es vorher war. Es hat jeder so seine Stärken und die bringt er logischerweise auch jetzt ein, genauso wie es in den 6 Wochen war. Nicht? Aber jetzt geht es dann darum, wie geht man weiter miteinander um? Wie kann der eine die Situation verkraften, sage ich jetzt mal so, dass er jetzt nicht mehr ganz im Lead ist und wie geht der andere mit der Leader-Position um? Und das ist etwas, auf das ist natürlich sehr, sehr genau schauen. Also momentan läuft es richtig, richtig rund und es ist für alle Beteiligten, glaube ich, schon eine große Chance, die sie hier kriegen, dass sie das Vertrauen vom Club kriegen. Leute, die hat man auch nie gegeben jetzt in den letzten zig Jahre, dass jemand aus dem eigenen Haus quasi die Möglichkeit bekommt, auch die Mannschaft zu trainieren, wo viele aus dem eigenen Stall dann auch aufschlagen sollen. Und die Chance wollte ich ihnen ganz einfach geben. Ich traue ihnen das auch zu, sonst hätten wir das auch nicht gemacht. Und ich hoffe, dass wir es auch so hinkriegen. Ja.
Das heißt, du warst gleich am Anfang mit einer Trainerposition beschäftigt.
Genau.
Dann hast du sicher mit dem Kader zu tun gehabt.
Genau.
Was,
ja,
was sind da die Möglichkeiten?
Naja, die waren überschaubar groß, muss man auch fairerweise sagen. Es war mir auch klar, also wenn ich über irgendwas schmunzeln muss in meinem Leben, dann ist es in den meisten Fällen so, dass ich noch keinen Anruf gekriegt habe, wo irgendwer gesagt hat, du bei uns rennst Mörder, ich habe mir unfassbar viel Kohle. Und was wir uns jetzt überlegt haben, dass du das als nächsten Schritt wirklich vorantreiben müssen. Das habe ich nicht gehabt. Aber da habe ich jetzt auch kein Selbstmitleid, aber das habe ich mir irgendwann einmal gedacht, das ist mir halt noch nicht genommen. Wird aber wahrscheinlich
obwohl
nicht mehr passieren.
In Dortmund die Möglichkeiten
sicher. Nein, in Dortmund war es so, dass ich am 8. Platz hinkommen bin. Die wollten in die Champions League kommen und sie haben meinen Aubameyang verkauft. Also es gibt da bessere Möglichkeiten, sage ich jetzt einmal so. Und einen zerstrittenen Haufen, den ich nicht selber strukturiert habe. Aber das meine ich damit, also ja, nach Dortmund zu kommen und zu sagen, ach zu, du hast 300 Millionen, jetzt kannst du da was einkaufen, ist ein anderer Zugang, also du kommst nach Dortmund, bist Achter, sollst Vierter werden und sie verkaufen den Aubameyang. Wurscht, aber es war natürlich cool. Und das war jetzt, um das hier zu kürzen, so, dass sehr, sehr viele laufende Verträge sind. Wir aber auch der Meinung waren, dass die Mannschaft schon mehr Qualität hat, als sie letzte Saison gezeigt hat. Vielleicht waren wir überrascht, dass es nicht so läuft, wie sie es erwartet haben. Vielleicht hat man nicht alles richtig gemacht. Aber am Ende, glaube ich, gibt der Kader mehr her, als dass man in der letzten Runde gegen Steyr gegen einen Abstieg spielen muss. Und deswegen haben wir gesagt, wir werden in den Bereich reingehen. Wir haben Überlegungen gehabt, da oder dort mal Spieler an Land zu holen, wo finanziell dann auch keine Möglichkeit war. Also die haben sich dann für andere Vereine entschieden. Aber wir waren in Gesprächen mit spannenden Spielern. Aber es ist für mich nie ein Problem. Also es ist immer das, was machbar ist und was umsetzbar ist, an dem orientiere ich mich. Das habe ich immer so gemacht. Deswegen haben wir nur kleine Veränderungen vorgenommen im Kader. Wir haben Spieler verloren, die gehen wollten, die sie verändern wollten. Und das haben wir versucht aufzufangen und ansonsten schauen wir, dass wir mit dem Bestehenden das hinkriegen. Wir arbeiten an Kooperationen mit internationalen Clubs, ob wir da was hinkriegen. Also wir haben auch zu meiner Zeit bei Austria Wien Kooperationen gehabt mit Man City, mit Paulsen von Gladbach ausgeliehen, wir haben den Martel von Leipzig geholt. Das waren ja logischerweise auch Verhandlungs, war auch Verhandlungsgeschick von uns dabei, weil sonst hätten wir solche Spiele ja nie holen können auf Leihbasis. Und da versuchen wir auf kleinerer Ebene so Modelle auch vielleicht zu initiieren.
Glasgow ist
in kleinen Schritten versuchen wir da was hinzukriegen. Und dann schauen wir, ob das funktioniert. Immer mit Bedacht darauf, dass wir quasi, wenn wir Spieler holen würden, von auswärts oder auch jetzt für den Kader, wo wir besetzt haben, wo wir halt glauben, dass wir niemand von unseren hochtalentierten Jungs quasi total im Weg stehen, also in ihrer Entwicklung. Aber es sind eher Positionen, wo wir sagen, das nächste Jahr oder so irgendwas wird da noch keiner auftauchen, den man da blockieren würde. So, das waren so die ersten Dinge, die wir gemeinsam dann versucht haben umzusetzen, und dann ist darum gegangen, die Positionen, weil Thomas Pratl quasi auch von der 18er Akademie weg ist, dort einen Cheftrainer hinzusetzen, für die zweite Landesligamannschaft einen Trainer zu finden, was eine total komplexe Geschichte ist und ein schwieriger Job ist, weil wir haben die zweite Mannschaft aufgelöst und dann haben wir uns wieder angemeldet dafür, und die aus dem Boden zu stampfen und das auf Beine zu stellen, dass es in erster Linie für einzelne Jungs eine Plattform ist, im Erwachsenenfußball zu spielen und auf einem hohen Niveau zu trainieren. Mit dem Zugang, wahrscheinlich wirst du nie genau sagen können, wie viele Spiele hast du beim Training, wer wird auch am Wochenende spielen, weil es kommen welche von unten rauf, es kommen welche von oben runter und dann hast du einen Stamm, mit denen du trainierst. Also das ist keine durchstrukturierte Mannschaft, das kann es nicht sein, das heißt, das ist eine Challenge-Mannschaft, ich nenne sie immer als Challenge-Mannschaft, und da brauchst du jemanden, der als Trainer schmerzbefreit ist, der mit allen Möglichkeiten umgehen kann, und es geht um die individuelle Betreuung dieser Spieler in einem Mannschaftskorsett, sagen wir es jetzt einmal so. Das heißt, der Bereich, dass sie gut betreut werden und individuell weiterentwickelt werden. Und da habe ich dann halt Leute gefunden, die ich für sehr, sehr qualifiziert in dem Bereich halt, und dann haben wir den Gerd Fellner dazu geholt für die Panthers, und bin sehr froh, dass wir Harald Sucher das eigentlich auch überreden konnten, dass er die Akademie-Mannschaft macht. Kennt den Verein in- und auswendig, da war Akademieleiter da, der kennt alle Strukturen, und das jetzt quasi in der letzten, wenn man so will, Panthers ist bei uns eigentlich auch so eine letzte Nachwuchsstufe noch so in Wahrheit von der Altersstruktur, aber so aus der Akademie die letzte Mannschaft zu nehmen, ein Trainer, der Young Wild jetzt lang trainiert hat, der weiß, was in der zweiten Liga schon braucht wird, und Gerd Fellner, der mit mir jetzt auch unterwegs war und weiß, was ganz oben gebraucht wird. Ich denke, das macht Sinn. Und in den Rahmenbedingungen, die wir haben, haben die das auch akzeptiert, dass sie sagen, sie kommen da her. Ne?
Das heißt, du hast dich jetzt hier wirklich mit sportlichen Belangen beschäftigen können und nicht wie
genau, bei der Austria. Na genau, sie haben in den ersten Wochen zumindest sehr viel zugehört. Und alle Entscheidungen, die ich treffe, auch wenn ich im sportlichen Bereich bin, es hat alles eine wirtschaftliche Auswirkung. Und das frage ich alles nach. Also ich bin da jetzt nicht unterwegs und sage, das und das brauche ich, sondern ich habe eine Idee in allen Bereichen, und dann sage ich, du, im Best Case für den Verein, möglicherweise im Worst Case für den jeweiligen Angestellten, ist das Budget, das wir brauchen würden, geht das oder geht das nicht? Und so habe ich immer gearbeitet, bei allen Sachen, die, selbst bei Frank Stronach habe ich versucht, das Geld, das uns zur Verfügung steht, so zu verwenden, wie man immer denkt, würde ich das jetzt mit meinem Geld auch so investieren, selbst wenn es mir egal wäre, würde ich es jetzt machen oder würde ich es nicht machen. Diese Gedankengang habe ich immer.
Jetzt gibt es ja viele Sportdirektoren, die kommen mit einem sogenannten Playbook, wollen. Also Manuel Ortlechner hat zum Beispiel von einer Skidisziplin gesprochen, die er bei der Austria vereinheitlichen will. Andi Schicker spricht auch von einer ganz klaren Idee, die da durchgezogen werden muss. Bist du auch mit einem Playbook gekommen?
Ja, also Admira hat ja ihre Spielidee quasi irgendwann einmal versucht zu entwickeln. In dieser Spielidee, und da geht auch die Ausbildung dort in diese Richtung hin, wird zumeist gesprochen von einer Viererkette. Da gibt es klassische Außenverteidiger, Zentrale Mittelfeldspieler gibt es ja in jedem System. Es wird auch Wert darauf gelegt, dass es Außenspieler gibt. Also ich sage mal nicht die klassische Raute, wenn man von dem halt dann, wenn man so abbrechen will. Und in dem Bereich werden wir uns bewegen. Das ist einmal das eine, was das System betrifft. Das andere, wofür ich halt stehe, und das ist auch das, was ich mit den Coaches besprochen habe, und das ist auch stimmig von dem, was sie sich vorstellen und auch was sie unten lehren, ist schon, dass man Lösungen finden möchte im Ballbesitz, die spielerischer Natur begründet sind in irgendeiner Form. Da geht es ums Passspiel, um Positionsspiel. Mit ihrer Systematik, das kann auch ein 4-4-2 sein, darum geht es jetzt dann nicht, aber du musst die Position haben, das heißt kreative Elemente dabei haben. Und dann halt, was klar ist mittlerweile, also dass du versuchst, so früh wie möglich zu stören, dass du schnell im Ballbesitz kommst, und dann gibt es eben die Ideen, lange Bälle zu spielen, auf zweite Bälle zu gehen, und da ist unser Zugang halt, wir wollen es in irgendeiner Form kontinuierlich zu Lösungen bringen und dann halt wieder schnell den Ball gewinnen, wenn wir verlieren. Also so diese Tugend in dem Bereich abdecken, das heißt quasi das, was Fußball ausmacht, dass du selbst im Ballbesitz bist, dass du Lösungen dafür findest, und wenn du halt den Ball nicht hast, dann nicht nach hinten zu gehen, sondern sehr früh giftig drauf zu gehen, dass du dann sehr schnell wieder hast. Also das sind so diese Grundelemente, die logischerweise jede Mannschaft, glaube ich, mittlerweile gerne umsetzen möchte.
Das heißt, da hat es für dich jetzt nicht den Bedarf gegeben, irgendwie mit allen Jugendtrainern und so?
Nein, wir haben jetzt dann einmal, weil die Akademie ja jetzt dann erst diese Woche auch begonnen hat, wir werden jetzt dann nächste Woche mal so eine Sitzung haben, wo alle dann benannt sind. Aber ich halte mich nicht für so, ich glaube, dass ich ein bisschen was gesehen habe, dass ich mich auch relativ gut auskenne, aber ich bin nicht der sagt, so wie ich das sehe, so muss das immer funktionieren, und deswegen muss man das auch so angehen. Da kehre ich halt nicht dazu, wurscht, da gibt es Leute, die sagen, in der Position musst du das ganz einfach sein. Ja, okay, kann man auch so sehen. Aber ich bin schon gern in der Diskussion und im Austausch mit Fußballlehrern und Trainern, weil jeder versteht in irgendeiner Form Fußball. Der sich damit beschäftigt, der macht sich seine Gedanken, der sieht was, der ist nah dran, und es geht schon auch darum, klar eine Idee zu haben, in dieser Idee sich wiederzufinden als Verein, aber es geht auch für den einzelnen Trainer, einzelne Spieler besser zu machen. Und nicht jeder wird in dem System sich dann in irgendeiner Form wiederfinden und auf einmal explodiert er woanders. Warum ist das so? Weil er eben in diese Systematik nicht reingepasst hat. Aber die Aufgabe von einem Fußballlehrer oder von einem Lehrer ist, ein Ganzes in irgendeiner Form zu bilden, aber die ureigenste Aufgabe ist, jeden Einzelnen besser zu machen, ihn zu begleiten in seinen Möglichkeiten. Und dann wird er eben sich da wiederfinden, oder er ist eben überqualifiziert und sagt, das habe ich alles schon drauf, deswegen spiele ich dann bei Rapid, Sturm oder bei Manchester United. Also das ist, glaube ich, die ureigenste Aufgabe von einem Fußballlehrer, ne? Das Ganze zu sehen, aber individuell die Leute weiterzubringen.
Wenn wir jetzt den Verein Admira als Ganzes sehen, dann gibt es ja mittlerweile auch viele Aspekte oder Departments, die so einen Top-Profi-Verein ausmachen, also ob das Ernährung ist oder Abläufe abseits des Rasens, datenbasierte Analysen, also braucht er ja nichts erzählen, klar. Aber wie würdest du da so, wo steht da die Admira?
Also dafür, dass man jetzt sagen muss, wir sind ein Zweitliga-Club, ist vieles da, was notwendig ist. Also Spieleranalysemöglichkeiten, Trainingsbeobachtungsmöglichkeiten, videotechnisch das auszuarbeiten, Daten zusammen, also das ist alles gut. Scouting-Bereiche für die Ligen abzudecken und zu schauen übers Netz, ist alles da. Also, und da muss ich sagen, ist das soweit okay. Das ist ernährungstechnisch ist das, was halt in den Möglichkeiten da ist, wie es das heißt. Also es ist jetzt nicht so wie in Dortmund, dass die Jungs Tag und Nacht essen können und nur das Allerbeste kriegen. Das übrigens jetzt dann gar nicht mehr.
Gibt es auch hier niemand im Verein, der die Essenspläne
vorgibt. Es ist ja schwierig, wenn man viele junge Spieler, das muss man ganz einfach so sagen. Also wenn Top-Einheiten sind, gibt es Essen, da kriegen sie das, was sie brauchen. Die Jungs werden schon alle so geschult, also sie wissen schon, was notwendig ist, und du kannst du musst appellieren an das, was wirklich Sinn macht für Kinder. Ich glaube, dass es wichtiger ist. Also es ist wichtig, da oder dort mal Vorgaben zu geben, aber es ist ganz einfach wichtig, den Jungs ins Bewusstsein zu bringen, was wirklich notwendig ist, damit sie erfolgreich sind. Also Vorgaben sind okay, aber die Erkenntnis, dass die Jungs selber draufkommen, was für sie wirklich wichtig ist, dass sie weiterkommen und sie in dem Bereich zu begleiten, halte ich für total wichtig. Also wir reden immer davon, dass es einen Einheitsbrei gibt und das, ich bin halt auch nicht der Meinung, dass für alle alles gleich wichtig und gleich gut ist. Also 100 Spieler sind 100 verschiedene Charaktere, 100 verschiedene Körper und es gibt grundlegende Dinge, die für alle wichtig sind. Aber es gibt eben dann Dinge, die einzelne Personen für sie als Wertigkeit höher ansiedeln müssen und andere Sachen wieder. Und das ist auch etwas, wo ich glaube, dass man die ganz einfach begleiten muss, ihnen klar machen muss, was für sie wichtig ist, dass sie dann selbst auf die schauen, diese Selbstinitiative und diese Eigenmotivation. Wenn sie das nicht haben, wenn ihnen nicht klar ist, was notwendig ist für sie, von der Ernährung bis zur Regeneration quasi. Und wenn es mal halbwegs okay ist, dass sie mal ausgehen, den richtigen Zeitpunkt dafür zu finden, wann sie ausgehen. Weil da kannst du ja nicht Kinder von 16 bis 35 da zu Hause einsperren. Ne? Also ihnen klar zu machen, was geht und was gar nicht geht und dazwischen ihnen einen Spielraum zu geben, dass sie selbst entscheiden müssen. Und ich glaube, das ist total wichtig, auch für ihre Entwicklung, was den Menschen betrifft. Ne? Wir wollen am Sportplatz, wo wir Leute haben, die in jeder Sekunde eine Entscheidung treffen, die richtig sein soll. Und auf dem Weg dorthin wollen wir ihnen alles vorgeben, was notwendig ist, damit sie das richtig entscheiden. Also das funktioniert meiner Meinung nach halt nicht. Aber die das kapieren und die das raffen, was man ihnen mitgibt oder was man ihnen anbietet als Information, was für sie wichtig wäre, die schaffen es dann auch. Die meisten, wenn sie nicht ein Pech haben mit Verletzungen oder sonst irgendwas. Und die anderen haben sie halt in ihrem Bereich vielleicht sind sie ja dann nicht top betreut worden, aber vielleicht haben sie auch in ihrem Bereich nicht so zugehört, was für sie wichtig war. Ne?
Jetzt hast du das Scouting auch angesprochen, dass du so ein bisschen nicht erneuern oder ausbauen willst. Mhm. Das ist ja auch so ein Themenbereich, wo ich das Gefühl habe, wenn es gut läuft, wie bei Sturm, dann hat man immer das Gefühl, genau, die haben jetzt irgendwie was Neues erfunden. Nein. Oder sowas. Ja. Vielleicht Nein. Kannst du mal ein bisschen sagen, wie kann man das angehen?
Jetzt? Ja, also es meiner Meinung nach, klar, da bin ich voll bei dir, wenn was funktioniert, dann hat man eine mörderische Scouting-Abteilung, die alles an Land zieht, was überragend ist und nur, weil sie es richtig machen. Ich finde, nach den Gegebenheiten und nach den Möglichkeiten musst du dich bewegen. Momentan sind wir in einem Bereich unterwegs, wo ich glaube, dass es Sinn macht, die Admira attraktiv zu machen für alles, was in der Umgebung ganz einfach da ist. So, wenn quasi von mir aus Niederösterreich und Burgenland und Teile von Wien, wo Kinder unterwegs sind, wo Eltern unterwegs sind und wo vielleicht von mir aus ein Manager schon unterwegs sind, wenn die sagen, Herr Admira.
Ab welchem Alter ist man da eigentlich immer mit Managern dann auch konfrontiert?
Naja, wenn es in die Akademie reingeht, tauchen sie schon alle auf, ja.
Das heißt ab 14, 15.
Ja, in irgendeinem Bereich zumindest hast du dann schon zusätzliche Ansprechpersonen. Nicht? Manchmal hast du Eltern, ist eh logisch, ist auch gut. Ich freue mich immer darüber, wenn Eltern mitkommen, wenn man sagt, wenn man Eltern ist, ist ein Problem, aber ich bin froh, wenn es Leute oder Eltern gibt, die sich um ihre Kinder kümmern. Ich sage es auch ganz klar, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, wo sich die Eltern um die Kinder nicht kümmern. Also musst du damit als Verein leben, dass du mal Eltern da hast, die sich um ihre Kinder sorgen, vielleicht mal dann zu viel oder zu viel Einfluss nehmen, aber lieber zu viel Einfluss nehmen, als sich gar nicht um die Kinder zu sorgen. Aber in dem Bereich hast du natürlich mit Elternschutz zu tun, mit Managern oder mit beiden Teilen. Das ist auch okay so. Aber wenn du das schaffst, dass du sagst, Admira ist vielleicht, weiß ich nicht, in einem Jahr ist prädestiniert dafür, dass man das Vertrauen haben, dass sie dort gut ausgebildet werden, ob sie 16er ist, die 18er ist, und die haben eine erste Stufe mit den Panthers und sie haben eine Kooperation mit Dreiskirchen in der Regionalliga Nordliga drüber und können im Kader oben andocken, und da ist sowas wie eine Möglichkeit, eine Durchgängigkeit, dass da wirklich drauf geschaut wird, dann haben wir, glaube ich, viel geschafft, was Scouting betrifft. Also da geht es auch um Glaubwürdigkeit, dass du Leute weiterentwickelst, und da musst du klein beginnen, klein hast. Es gibt genug Kinder, und Jugendliche, die gut Fußball spielen. Und denen musst du halt mehr schmackhaft machen. Und die kannst du nur schmackhaft machen, indem die das Gefühl haben, die tauchen dort auf. Und die tauchen nicht dort auf, weil die Akademie 18 zweimal Erster geworden ist in den letzten Jahren, sage ich jetzt im Hausnummer, oder die 16er, oder die Band das Zweite in der zweiten Landes, sondern die sagen, der A, B, C, D spielt in der ersten Mannschaft. Und das ist das einzige Kriterium, glaube ich, für jemanden, das wirklich erkannt wird, weil du kannst die Leute fragen, es wird dann niemand sagen können, außer die Beteiligten, wann Austria Akademie 18 Meister geworden ist, oder die meisten werden sagen, na klar, es wird jetzt in den letzten 10 Jahren Red Bull gewesen sein in Salzburg, die werden es alles gewonnen haben. Aber sie werden das sagen können, wenn sie sich mit Admira beschäftigen, welche Jungs bei der Admira in der ersten gespielt haben oder welche bei der Austria in die erste gekommen sind. Und das ist ein Kriterium, auf das müssen wir Wert legen, und das ist eher alternativlos in dem Fall, meiner Meinung nach. Und so beginnst du eine Glaubwürdigkeit, und da beginnst du ein bisschen was an Scouting. Wenn du die entwickelst, kannst du ein bisschen rausschauen. Heute sage ich ganz ehrlich, wenn ich hergehe und hole mir einen ausländischen Spieler zu Admira, dann ist das Paket schon mal fast einmal so groß. Den musst du irgendwo unterbringen, dann wohnungstechnisch, Schlüsselarbeitskraft. Wenn du das alles zusammenrechnest, dass es sich für den auch lohnt, wenn das ein hochqualifizierter Spieler ist, dann ist das fast nicht machbar. Ich kann das schon verfolgen. Und vielleicht machst du mal ein Schnäppchen, und das machen wir auch. Wir schauen auch in den Bereich rein. Aber die Wahrheit ist, dass die Relation für den Aufwand, dass du das dann wirklich hinkriegst, ist überschaubar groß. Ne? Aber da versuchen wir halt alles abzudecken, aber ich glaube, es greifen viele daneben, die ja durchdachte Scouting-Strukturen haben, greifen auch manchmal daneben.
Jetzt wäre meine nächste Frage auch ein bisschen so perspektivisch. Mhm. Für wen will man quasi auch ausbilden, wenn man jetzt so ein bisschen diesen Begriff einer Lieferkette auch noch vielleicht eigenartig ist, aber man will ja jetzt nicht für die Konkurrenz in der zweiten Liga ausbilden, man will wahrscheinlich selber auch mal wieder in die Bundesliga raufkommen. Das heißt, eigentlich wären das dann Bundesliga-Vereine oder sogar die Top-Bundesliga-Vereine, die ein nächster Schritt wären, oder denkt man dann eher schon an, man bildet aus, dass der nächste Schritt das Ausland ist?
Naja, es hat ja Spieler schon gegeben, die von Admira aus der Bundesliga dann nach. Und deswegen ist der erste Bereich, auf den wir uns dann irgendwann einmal fokussieren müssen, schon so, dass wir selbst so weit nach oben kommen wie möglich. Nicht? Und das ist dann irgendwann einmal Bundesliga. Nicht? Das ist jetzt heuer nicht so, dass wir das ausgerufen haben. Ich finde, es wäre auch absurd, wenn du sagst, du bist vor einem Jahr abgestiegen, heuer bist du fast wieder abgestiegen, und dann veränderst du nicht so viel im Kader, dass du dann hergehst und sagst, jetzt müssen wir ganz oben andocken. Verstehe auch Leute, die sagen, wenn ich da jetzt dann herkomme als Sportdirektor, dann muss man ja ein Ziel haben, aber ja, das haben wir eh. Wie ich es versucht habe zu erklären, die Strukturen jetzt einmal zu schaffen, alles auf ein gesundes Fundament zu stellen, was die Ausbildung betrifft, die Glaubwürdigkeit betrifft, in dem Bereich gute Leute herzuholen für die Kinder, für die Jugendlichen, und dann den nächsten Step zu machen. Das heißt, wir erwarten von unserer Mannschaft jetzt einmal, dass wir eine bessere Saison spielen als letztes mit dem Kader, weil wir auch glauben, dass er mehr hergibt. Zielsetzung wird sein, im Idealfall dann im nächsten Jahr eine Mannschaft auf die Beine zu stellen, wo man sagen kann, okay, wir gehören jetzt dann auch zu denen, die vielleicht ernsthaft im Favoritenkreis sind, dann muss man es auch immer noch schaffen. Aber klar ist der Plan, dass wir natürlich nach oben kommen wollen. Klar ist auch meiner Meinung nach, dass wir in irgendeiner Form irgendwann einmal, ob das jetzt in 3 Jahren oder in 5 Jahren oder in 10 Jahren ist, das kann ich jetzt nicht sagen, aber du wirst infrastrukturell irgendwann einmal was machen müssen. Das bleibt nicht aus. Glaube ich halt zumindest. Also es ist, ich will da niemanden Druck aufbauen, aber es ist ganz einfach so, irgendwann einmal das Stadion ist aus den 60ern, und ja.
Ich glaube, die schwierig. Fitnesskammer ist in einem Container vor
der Tür. Ja, aber da sind wir ja zum Beispiel, das ist ja schon etwas, was alternativ ist, und was zu den Möglichkeiten, die wir im Leistungszentrum drüben haben, eine zusätzliche Option ist. Also das ist dann wiederum schon für die Möglichkeiten okay, also das hinterfrage ich nicht, aber manche Sachen wird man irgendwann einmal adaptieren müssen, und dann quasi den Schritt zu machen, zu sagen, wie sie eben andere Mannschaften halt auch irgendwie hinkriegen, die jetzt dann kleiner aufgestellt sind, und es ist immer Kampf dann, aber nimm die WSG her oder nimm Hartberg her, oder der WRC ist jetzt auch nicht hat auch ein Alleinstellungsmerkmal, also die machen auch Jahr für Jahr einen sehr, sehr guten Job. In dem Bereich musst du halt irgendwann einmal auch hoffentlich bewegen, dass du Liga permanent dabei bist und dann deine Schritte machst. Und auch dann wird es so sein, dass du Spieler entwickeln musst, die weitergehen. Also das darf auch nicht das Ende der Fahnenstange für die Jungs sein, bei Admira zu spielen. Das muss der Beginn sein, dass sie da reinkommen, dass sie sich etablieren. Dann wirst du auch irgendwann einmal welche haben, die sagen, okay, ich komme da gern zu dem Club retour, weil der ist solide aufgestellt, da helfe ich mit in der Entwicklung der jungen Spieler. Ich rede auch nicht von einem jungen Wahn oder sonst irgendetwas, sondern ich rede davon, dass eine normale, gesunde Struktur in einer Mannschaft dann einmal reinkommen muss. Und dann kannst du die etablieren. Und dann kannst du auch Spieler verkaufen. Nicht? Und ja, das ist halt der längerfristige Plan. Und da reden wir jetzt an, ja, wir wissen, dass im Sport alles sehr, sehr schnell gehen kann, aber lass uns einmal von 1 bis 3 Jahren reden, ne? Dass wir da in dem Bereich unterwegs sind. Ich weiß, dass es immer kompliziert ist, über lange Zeitspanne im Fußball zu reden. Aber ich sehe halt meine Aufgabe, die Strukturen jetzt einmal so mit aufzubereiten, dass es ein realistisches Szenario sein könnte.
Mhm. Jetzt noch ein Blick von einer anderen Perspektive. Es gab bei der Admira in den letzten Jahren sehr viel Personalrochaden auf Trainer-Manager-Ebene. Mhm. Hast du das mitbekommen und ist das ja, jetzt klar. Auch ein Teil von dir, da quasi so eine Konstante reinzubringen, für Ruhe zu sorgen?
Also ich glaube, dass man sich das wünscht. Also ich versuche halt, wie gesagt, also der Plan ist schon was Längerfristiges hier aufzubauen oder zu begleiten, sagen wir es einmal so. Und in dieser Zeit, wo ich versuche, was zu begleiten, dann versuche ich das bestmöglich umzusetzen. Und bestmöglich umzusetzen heißt in dem Fall, in meiner Einschätzung, wie ich glaube, dass es für den Verein bestmöglich ist. Nicht? Also wenn ich es halt vergleiche mit Austria Wien, dann war für mich klar, es gibt keinen Spielraum finanzieller Natur. Was hast du? Hast du den Blick drauf, dass du, wie viele Akademiespieler können wirklich spielen, dass du einigermaßen eine Chance hast, Ziele zu erreichen? Und wir haben es ja dann sogar über einen Plan B geschafft, in den Europacup zu kommen, mit viel Junge und mit ein paar Jungs, denen ich eine Perspektive noch gegeben habe, mit Verträgen, die du normal in der Bundesliga nie unterschreibst, die halt gekommen sind, weil ich mit denen am Tisch gesessen bin und gesagt habe, ich habe zur Möglichkeit, Bundesliga zu spielen. Es gibt Wertschätzung hier, aber keine Kohle. Und nimm's oder nimm's nicht. Und dann sind im Spieler gekommen, wie der Schösswender, der Teil und der Duricin, der Sutti hat sowas auch akzeptiert. Die gesagt haben, das begleite jetzt mit, dieses Projekt. Und dann sind die Jungen dazugekommen. Und dann haben sie die halt entwickelt. Und dann hast du das halt auch nicht halten können, weil die Perspektive wieder nicht so war. Aber diesen Prozess voranzutreiben und eine ähnliche Geschichte, denke ich mal, wird es auch hier sein, dass man dann irgendwann einmal davon redet, das hat Sinn gemacht, was du vorantreibst. Und da gehört, ich sage mal, schulendes Personal dazu, die Trainer, die du in dem Bereich brauchst. Und dann kannst du was weitergehen. Und das versuchen wir jetzt dann aufzustellen. Wir versuchen, Ruhe reinzukriegen. Wir wissen, dass Ruhe in erster Linie durch am Ende die Ergebnisse halt ist, so vom Ganzen. Weil das ist ja das, was den Sport halt ausmacht. Das ist nicht immer gerecht, aber es ist immer emotional. Und das versuchen wir halt in ein normales Maß zu lenken, dass man in ein Fahrwasser kommt, wo du wirklich Entwicklungsschritte setzen kannst. Nicht? Und am liebsten natürlich so schnell wie möglich, wie immer im Sport, aber halt mit einer gewissen Nachhaltigkeit, dass nicht wieder alles auseinanderfällt. Und deswegen ist es auch so, dass ich mich versuche, da einzubringen, sehr viel zuhöre, was mir wer erzählt, wie was funktioniert hat, warum was vielleicht nicht so gut funktioniert hat, eine Idee zu haben, was man einbringen könnte, dass es wieder harmonischer funktioniert, dass das alles irgendwie, ich bezeichne das dann immer als stimmig, weißt du, also wenn das alles irgendwie läuft und keine permanenten Konflikte sind, dann ist es stimmig für mich. Und wenn es stimmig ist, ist es einigermaßen abgesprochen und alle fühlen sich halbwegs mitgenommen auf der Reise. Und das ist halt, glaube ich, ein Prozess, den man anlernen muss aufgrund der vielen Personaländerungen. Ich glaube auch, dass ich versuche das immer so dann zu erklären, weil, wie soll ich sagen, nachtreten ist ja einfach nicht. Also wenn jemand weg ist, dann zu sagen, das war eh nichts, das ist leicht. Aber ich glaube, selbst wenn du in kurzer Zeit 3, 4 Entscheidungsträger hast, die vielleicht sogar richtige Sachen entschieden haben, und das sind 4-mal hintereinander in kurzer Zeit, dann passt das Ganze auch nicht. Also wenn vier Köche Essen zubereiten, das kann jedes Einzelne kann gut sein, aber gemeinsam schmeckt es scheiße. Nein? Und das meine ich damit nicht. Also ich würde gar nicht sagen, dass da alles verkehrt war. Aber es war offensichtlich nicht so, dass das ein gemeinsames geworden ist, das mit dem man zufrieden war.
Und siehst du hier mehr Spielraum, als du damals bei der Austria gehabt hast?
Mehr Spielraum. Es ist halt, ich habe schon dann Möglichkeiten, das zu machen. Nicht? Der Spielraum den du halt hast, ist auch immer mit finanziellen Dingen irgendwie zu bewerten. Das ist jetzt dann auch überschaubar, aber so eine Idee, dass die Leute daran glauben, dass sie gut arbeiten können, das glaube ich, versuchen wir zumindest zu vermitteln. Das zeigen wir, dass wir Leuten, die hier im Club lange gearbeitet haben, in anderen Positionen, jetzt als Cheftrainer und Assistenztrainer in Schlüsselpositionen im Verein unterwegs sind. Ich glaube, dass die Leute dann auch sehen, dass wir auf Entwicklung auch von Trainern im eigenen Hause zum Beispiel reagiert haben, die wir für gut befinden. Unsere Aufgabe wird sein, dass wir eben die Spieler so entwickeln, dass sie merken, dass sie besser werden und dass sie in der Bundesliga, der zweite Bundesliga spielen können und wichtige Spieler sein können. Das ist die Aufgabe, die wir haben und die verfolge ich heute, halt, egal wo und egal in welchen Rahmenbedingungen die du hast. Also es weiß ja jeder, dass wir bei Austria kaum was machen konnten und hier ist ein Kader vorgegeben und wir haben aber, ähnlich wie bei Austria Wien, sehe ich viel Potenzial von hinten nach. Und das heißt jetzt so vorzubereiten, dass die auch dann funktionieren, dass man die nicht auf dem Weg dann irgendwo verliert, weil man vielleicht als Verein oder als Trainer eine falsche Entscheidung trifft oder sonst irgendwas. Wir müssen halt auf alle wirklich aufpassen, dass wir die gut betreuen. Und gut betreuen heißt jetzt nicht, dass wir die spazieren tragen und verhätscheln und ihnen sagen, wie gut sie sind, sondern dass sie auf dem Weg begleiten und ihnen auch sagen, was sie natürlich schon gut machen, aber was sie auch noch weitermachen müssen. Und das ist es. Und es gibt, ich glaube, es gibt halt zwei Bereiche, die du halt hast. Es ist auf der einen Seite, du hast die Möglichkeit, was sehr, sehr schnell zu verändern. Da, leider Gottes, ist die Kohle notwendig. Kohle ist halt Mangelware bei den meisten Vereinen, nicht nur bei Admira. Und der zweite Bereich ist die Entwicklung. Und Entwicklung braucht halt Zeit. Nicht? Und die muss man sich halt nehmen. Und wenn man die Zeit sich selber nicht gibt, dass man auf was schaut, dann hast du halt eine permanente Rochade von Personen, an die man dann halt glaubt, dass die das hinkriegen. Nicht? Aber ich glaube, dass man das Haus mal besetzen muss, von oben nach unten, mit guten Entscheidungen, hoffentlich mit guten Entscheidungen, vor allem auch charakterlich guten Entscheidungen, die trifft man nach unten und von unten geht dann die Entwicklung nach oben. So, und das hört sich einfach an, ist total kompliziert, aber so sehe ich es halt. Du brauchst die richtigen Köpfe auf den Positionen und irgendwann einmal sollte sich das einspielen, dass meine Position als Sportdirektor schon wichtig ist, auch wenn die Leute einen richtig guten Job machen. Dann funktioniert das halt auch. Wenn du einen Unterbau hast, der gut funktioniert, ich meine, weiß ich nicht, Salzburg ist jetzt 10-mal Master geworden, nicht? Und wie viele Trainer waren es? 5?
Alle zwei Jahre,
nicht? Im Schnitt so. Nicht? Und die haben es alle gemacht. Und jetzt kann man darüber reden, dass Salzburg eine Spielanlage hat, einen Spielstil, der Salzburg ist. Wenn ich mir es wirklich echt anschaue, haben 5 Trainer unterschiedliche Spielanlagen gehabt und sind trotzdem Master geworden. Aber Grundtugenden sind halt drinnen in dieser Ausbildung, das meine ich, aber wenn du es wirklich genau anschaust, dann schaut Roger Schmidt ganz anders aus wie Matthias Jeißle. Er ist nicht nur als Trainerpersönlichkeit, sondern auch, wie sie gespielt haben. Unterschiedliche Spiele, aber Grundtugenden sind drinnen. Das wollen wir auch logischerweise entwickeln mit dem, was wir gesagt haben. Und dann werden wir jetzt sehen, wie es ist, wenn ein anderer Sportdirektor kommt. Aber wenn das Haus gut steht, dann kann sehr, sehr vieles funktionieren. Da brauchst du nicht permanent draufdrucken oder sonst irgendetwas. Deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass du in allen Bereichen gut aufgestellt bist und das versuchen wir jetzt einmal aufzustellen.
Peter Stöger, vielen Dank für das Gespräch.
Wir haben auch noch beim führenden Fanclub der Admira nachgefragt, wie die letzten Jahre in der Südstadt wahrgenommen haben. Dass da nicht nur Positives dabei war, haben wir ja bereits im Intro gehört. Niklas vom Fanclub G2 hat uns einige Einblicke gegeben und die hört ihr jetzt.
Also ich bin der Niklas von G2A, G2 Admira. Wir haben uns 2015 gegründet
mit dem Ziel, dass wir in der Admira-Kurve ein bisschen ein neues Leben einhauchen, weil es ist ja doch die Jahre davor etwas ruhiger geworden, wohl auch, weil die Südstadt Fanatics einfach in einen anderen Stil des Supports fliegen, der muss ja nicht automatisch schlechter sein. Aber wir waren damals eine Gruppe von circa 8 bis 10 Jugendlichen, die gesagt haben, okay, wir wollen was Neues auf die Beine stellen. Und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Ich bin also auch einer der Gründer der heutigen Hauptgruppe G2 Admira. Und ja, so viel mal zu meiner Person. Es gab natürlich am Anfang, vor allem beim Namen, viele Meinungsunterschiede. Es ist sehr schwierig, sich da was zu einigen. Dann haben wir uns nach zig Gesprächen und zig Diskussionen irgendwann einmal auf dieses Black Red Army geeinigt. Ja. Sind dann damals an den Verein herangetreten und haben gesagt, okay, wir wollen jetzt auch wirklich offizieller Fanclub vom Verein werden, wir wollen das wirklich alles gescheit machen. Und sind damals tatsächlich diese Einwände vom Verein gekommen und dann mit der Zeit auch von anderen Gründungsmitgliedern, die sich gedacht haben, okay, vielleicht sollte man mit dem Army ein bisschen vorsichtiger sein. Und weil aber dann auch schon ein bisschen die Zeit knapp worden ist und wir unbedingt zum Beginn der Rückrunde aktiv werden wollten, haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt so. In Griechenland ist das weit verbreitet, dass man sich einfach nach dem Bereich des Stadions benennt und nach dem Eingang benennt, wo man auch tatsächlich steht. Und haben das dann einfach vorgeschlagen, weil das war tatsächlich in der Anfangszeit unser Eingang, der Zweier-Eingang, also von der Haupttribüne. Wir waren das erste halbe Jahr nämlich von den Fanatics getrennt und haben das dann vorgeschlagen, ja, machen wir G2 Admira, beziehungsweise G2 Admira, leibern das Kürzel mit G2A und da waren dann sofort alle damit einverstanden. Also im Endeffekt ein Dank im Nachhinein an alle, die was dann doch noch einen Einwand gehabt haben, weil so haben wir im Prinzip da ziemliches Alleinstellungsmerkmal. Also ich würde jetzt keine Gruppe kennen in Österreich oder generell im deutschsprachigen Raum. Ich mag jetzt, kann natürlich sein, dass es trotzdem niemanden gibt. Aber mir wäre jetzt auf die Schnelle keine größere Gruppe bekannt außerhalb Griechenlands, die auch, oder Zypern, die auch nach dem eigenen Eingang benannt ist. Ja. Also wir haben ein paar Mitglieder unserer Gruppe, auch Gründungsmitglieder, die tatsächlich griechischer Herkunft sind. Ja, also alle in Österreich geboren, aber griechische Wurzeln. Und das hat aber auch gar nichts jetzt mit den Personen zu tun oder hat auch nichts mit der griechischen Fanszene oder sonst irgendwas zu tun, sondern wir haben uns einfach meistens, wenn es um Katastrophenfälle gegangen ist, wie auch jetzt wieder die Waldbrände, das war ja auch, glaube ich, 2018, 2017 in die Richtung auch schon mal der Fall, haben wir uns einfach bei diesem einen Spiel eben auch aufgrund der Herkunft einiger Mitglieder von uns mit dieser Fahne, mit den Betroffenen der Waldbrände oder sonstigen Katastrophen solidarisiert. Also es hat wirklich rein so einen Hintergrund und jetzt nicht wirklich fanpolitisch. Es ist schwierig, sich zu jedem Thema zu äußern. Ja, speziell, wenn es dann auch wirklich um politische Angelegenheit geht. Also wir sind auch wirklich eine unpolitische Gruppe. Da achten wir sehr drauf, dass wir uns dabei die heiklen Themen raushalten. Natürlich, wenn es dann um Themen geht wie Bürotechnik und so weiter, dann kann man nicht mehr neutral sein. Ja, aber ja, das mit Griechenland ist halt doch eine Verbindung, die wir einfach aufgrund einiger Mitglieder haben. Und deswegen haben wir uns da bei denen zu diesen Dingen geäußert und sonst halt eigentlich nur, wenn inländisch irgendwas ist. Also wir haben jetzt auch vor kurzem für die Hochwasseropfer in Kärnten haben wir 900 Euro bei einem Spiel nur mit Becher eingesammelt. Das haben wir dann auch gespendet. Also wir haben da schon auch eine soziale Verantwortung und wollen halt wirklich dem auch gerecht werden. Also weil es keine Alternativen gegeben hat in der Südstadt. Ja, mit den Südstadt Fanatics gibt es, wie gesagt, schon eine relativ alte Gruppe jetzt, doch schon bald 30 Jahre. Aber das war eben nicht so der Stil, den die Jugend wollte. So in der Gegend 2013, 2014, 2015, da waren wir ja doch sportlich auch relativ erfolgreich, haben auch Europacup gespielt und wir waren einfach mit der fehlenden Stimmung, mit dem fehlenden Chorus etc. unzufrieden und haben dann immer schon gesagt, okay, uns fasziniert das, wie es teilweise in Österreich bei anderen Vereinen zugeht, aber auch im Ausland. Und das war unbedingt ein Ziel von uns. Wir wollen eine Gruppe gründen, die sich an den Ultra-Idealen orientiert. Also wir sind auch bis vor kurzem nicht offiziell als Ultrasgruppe aufgetreten, weil wir auch genau wissen, was das für eine Verantwortung ist und was da einen auf einen zukommen kann. Vor allem in der heutigen Zeit nimmt jetzt da die Ultraskultur doch eine Richtung, die nicht mehr jedem so schmeckt. Also das distanziert sich dann mittlerweile doch weit von dem, was einmal gedacht war. Also vielleicht mal grundsätzlich, wir orientieren uns noch wirklich an dem Ultra, was aus Italien kommt. Wo es wirklich geht um Choreos, wo es geht um ein gescheites Tifo, um den Auftritt im Block, um den Support der Mannschaft, um das Leben mit dem Verein. Und man merkt halt jetzt heutzutage, dass speziell jetzt aus, ja, sagen wir mal, dieser deutsche Einfluss nimmt ein bisschen überhand, speziell bei uns in Österreich, wo dann, ja, die Gewalt teilweise schon im Vordergrund steht. Das wird in unserer Gruppe immer nur ein Teil sein, wenn ich so sagen kann, ja, wenn es wirklich nicht anders geht. Aber für uns ist Ultra Leben für den Verein, supporten, Choreos machen, auch zu solchen sozialen Dingen, was ich vorher angesprochen habe, einfach da sein. Das ist für uns Ultra, das ist unsere Überzeugung. Aber es ist natürlich auch klar, dass es vielleicht unangenehmere Bereiche gibt, denen wir uns natürlich dann auch stellen. Aber wie gesagt, für uns, wir orientieren uns ganz klar an der italienischen Ultraskultur. Ja, das ist für uns das, was uns alle fasziniert hat. Und so werden wir auch weiterhin auftreten. Und das ist im Prinzip unser Stil. Es war am Anfang eine Katastrophe, um ganz ehrlich zu sein. Es war sehr schwierig, weil auch der Gegenwind gekommen ist von vielen Kurvenbesuchern. Bei der Admira kannte das halt niemand. Ja, mit dem haben wir halt leben müssen. Da waren Fahnen ein Riesenproblem. Ja, also, dass sich die Leute dann von uns distanziert haben, vom Fenster, nur weil wir ein paar Fahnen im Block gehabt haben. Das hat auch Jahre gedauert, so circa 2, 3 Jahre, bis wir das mal etabliert haben, auch dass es jetzt wirklich einen Dauersupport gibt. Dann hat es halt auch immer Zwischenrufe gegeben innerhalb der Kurve von Leuten, die einfach offen gesagt ein Problem mit uns gehabt haben, die stur auf dem beharrt sind. Ja, so wie es früher war, so ist es leider und so soll es auch bleiben. Aber wir haben da einfach keine Ruhe gegeben, haben aber auch immer das Ganze versucht, diplomatisch zu lösen. Ja. Und sind dann eigentlich mit der Zeit, mit den Südstadt Fanatics, ist die Zusammenarbeit immer besser geworden. Und wie wir mehr oder weniger mit den Fanatics die Zusammenarbeit verbessert haben, ist es dann auch viel leichter gefallen, dem Rest der Kurve mehr oder weniger den Stempel aufzudrücken. Weil jetzt wird wirklich zusammengearbeitet. Das war am Anfang nicht unbedingt der Fall. Ja. Aber es, spätestens seit der Corona-Pause, die uns auch hart getroffen hat, müssen auch gleich dazu sagen, wir haben uns teilweise nicht doch, dass wir die Corona-Phase überleben werden, weil halt das doch eine relativ lange Zeit war, weil sich einige auch innerhalb der Gruppe andere Hobbys gesucht haben und so weiter. Aber wir müssen ehrlich sagen, mit dem Abstieg aus der Bundesliga, mit dem Comeback nach der Corona-Pause, geht es momentan komplett durch die Decke. Und das macht uns sehr stolz. Also der Abstieg hat der Kurve extrem gut getan. Wir haben momentan Mitgliederzahlen, die wir noch nie gehabt haben. Wir haben momentan sowohl zu Hause als auch auswärts Blöcke, die wir noch nie gehabt haben. Also wirklich aktiv supportend und momentan sind wir auf jeden Fall am richtigen Weg. Aber uns wurden sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt. Man muss auch dazu sagen, ein paar haben wir uns vielleicht auch selber gelegt. Aber gut, ich glaube, bei einer neuen Gruppe, für die das alles Neuland ist, da gehören Fehler dazu und aus denen haben wir gelernt. Also das mit dem Fanmagneten Admira möchte ich gleich vorweg sagen. Da muss man auch dazu sagen, dass der Verein sich halt die letzten Jahre mit seinen Entscheidungen und mit seinen Handlungen nicht unbedingt geholfen hat. Wir sind der Meinung, dass in dem Verein, auch was die normalen Zuschauer betrifft, deutlich mehr Potenzial steckt, als was wir die letzten Jahre gesehen haben. Wobei man auch dazu sagen muss, dass in der zweiten Liga die Zuschauerzahlen teilweise sogar besser sind als in der Bundesliga. Und das aber nicht jetzt bei den Davis oder gegen den GRK, sondern wenn man jetzt auch in der Sommersaison gegen Amstetten, Horn, Stripfen gefühlt mehr Zuschauer gehabt als in der Bundesliga gegen so manchen Gegner. Zu unserer Gruppe an sich kann ich jetzt, wie gesagt, nur für G2 reden. Bei uns ist es so, wir waren am Anfang immer eine Gruppe von um die 30 Leute, wobei das halt am Anfang ja jetzt kein harter Kern war. Ja, also es waren halt so 5, 6 engagierte Leute, der Rest ist einmal gekommen, einmal ist er nicht gekommen. Auswärtsfahren war am Anfang auch eher schwierig, hat auch dann mit Altersgründen zu tun gehabt, das sei auch dazu gesagt, wir waren wirklich bei der Gründung eine sehr, sehr junge Gruppe. Also wir haben auch wirklich viele dabei gehabt, die gerade einmal 14, 15 Jahre alt waren. Aber wir haben halt gewusst, wir müssen es so angehen, weil du sonst in der Gegend mit Rapid und Austria vor der Tür quasi keine Chance hast, da irgendeine Gruppe aufzuziehen, weil jeder 18, 19-Jährige, der was so noch keinen Verein hat, auf jeden Fall eher zu Rapid oder Austria im Block reingeht, bevor er zu Admira kommt. Ja. Und das hat sich über die Jahre eigentlich bei diesen 30 Leute immer so gehalten. Und jetzt eben seit dem Ende von Corona, nach dieser Zwangspause, wenn man es so sagen kann, und mit einem Abstieg aus der Bundesliga, haben wir uns jetzt wirklich, kann man sagen, schon fast aufs Doppelte gesteigert. Jetzt nicht im härtesten Kern, aber trotzdem, die Leute kommen zu uns, die Leute stehen sich zu uns, und das ist jetzt, wir wollen jetzt nicht arrogant klingen oder sonst irgendwas, aber wir können schon von uns sagen, dass diese Entwicklung aus unserer Sicht momentan sehr beachtlich ist, auf das sind wir auch sehr stolz, eben auch, weil wir mit Rapid Austria zwei Bundesligisten, zwei der größten Fanszenen Österreichs vor der Tür haben und so kann es weitergehen. Und man muss auch dazu sagen, dass die Highlights in der zweiten Liga jetzt erst anfangen in Richtung Herbst, also wir blicken schon voller Vorfreude aufs Derby am 22. September. Es kommen dann noch der GRK, Leoben, Horn, am Städten dann die Auswärtsspiele Richtung früher. Also die zweite Liga hat für uns auch wirklich sehr, sehr viele positive Ecken, weil man neue Stadien kennenlernt. Man ist nicht permanent in den Stadien zu Gast, wo man so oder so wegsungen wird, weil gegenüber tausende Leute stehen. Und wir sagen auch als Gruppe ganz klar, natürlich wollen wir wieder in die Bundesliga rauf, Aber so nach dieser Saison noch ein, zwei Jahre zweite Liga würden wahrscheinlich dem ganzen Verein und auch uns als Gruppe sehr gut tun. Wir sind halt doch der Verein, wo die Eltern vielleicht schon die 13, 14, 15-Jährigen mal ins Stadion alleine gehen lassen und nicht nach Wien fahren müssen. Wir haben dann auch innerhalb der Kurve halt deutlich, wir sehen das alles deutlich lockerer. Das ist wieder das, was ich auch vorher gemeint habe mit dem Thema Ultra. Bei uns gibt es jetzt keine Vorschriften, dass in die ersten Reihen keine Frauen stehen dürfen oder sonst irgendwas. Ja. Wir sind gemeinsam Admira. Alle, was bei uns in der Kurve stehen und alle, die mir im Herzen sind, die können dabei sein. Natürlich nicht im Kern der Gruppe, das ist ja auch dazu gesagt. Das ist ja doch eine große Verantwortung, die man hat. Also da ist dann schon natürlich ein bisschen eine Arbeit und ein Vertrauen erforderlich, dass man bei uns wirklich mitreden kann, jetzt innerhalb der Gruppe. Aber in unserer Kurve an sich kann jeder stehen, der was der Admira supportet, der unsere Werte teilt, der sagt, ja, ich komme gern daher und ich bin bereit, da für die Admira etwas zu geben. Also vorweg sportlich sind natürlich auch die Spiele gegen die Wiener Vereine immer was Besonderes, auch wenn man dann meistens zumindest gleich viele Auswärtsfans wie Heimfans in der Südstadt haben, aber das sind halt sportliche Prestigesiege. Wir haben sonst mit beiden Szenen eigentlich, ja, man begegnet sich halt einmal, Mödling ist jetzt doch nicht so weit weg von Wien und sehr viele Szenenleute von Rapid und Austria wohnen auch bei uns in der Gegend, aber das ist im Prinzip trotzdem auf einem Respekt, auf einer respektvollen Basis. Ja. Also wir wissen schon alle, wer wir sind und es gibt auch von uns überhaupt keine negative Verbindung jetzt zu Rapid oder Austria. Das heißt, das ist einmal kein Thema. Es gibt nur einen Rivalen und das muss man auch mit der klaren Deutlichkeit sagen und das ist der SK in St. Pölten. Das ist auch der einzige ernstzunehmende Rivale für uns in Niederösterreich, sowohl fantechnisch als auch sportlich. Es hat auch genug Gründe, auch wenn sie das nicht wahrhaben wollen. Ja. In St. Pölten wird immer noch vom Ersatzderby geredet, aber ja. Und die Abneigung wird nicht ganz wird nicht ganz verstanden. Aber dann sollten sich die lieben Herrschaften in St. Pölten vielleicht einmal mit der eigenen Geschichte befassen und wo die Förderungen hingehen vom Land Niederösterreich und wo das neue Stadion gebaut worden ist und was damals mit der Admira versucht wurde, um die Jahrtausendwende zu machen, dann kapiert das vielleicht. Und wie gesagt, auch was die Kurve betrifft, sind sie halt der einzige Konkurrent in Niederösterreich. Es geht uns jetzt selber ein bisschen am Nerv die letzten Wochen, damit der Verein immer wieder von Niederösterreich Derbys gegen Striffenhorn und Amstetten spricht. Im Endeffekt interessiert das keinen. Und das ist auch nicht unser Anspruch. Und das sollte auch nicht der Anspruch vom Verein sein, dass man sich so gibt. Aber das ist ein anderes Kapitel. Es hat auch Zeit gegeben, dass immer gar nicht nachkommen mit Spruchbänder schreiben, mit Stellungnahmen schreiben, weil uns eine Sache um die andere im Arsch gegangen ist. Das muss ich genau so sagen. Weil was da teilweise bei den Vereinen die letzten Jahre aufgeführt worden ist, ist eine Schande. Das haben wir auch immer wieder genau mit den Worten auch betitelt. Puh, da ist der Marker der kleine Stein davon. Ja. Im Endeffekt ist ja alles zugrunde gegangen. Es ist die eigene Philosophie verraten worden. Es ist dann mit Magath versucht worden, damit Würzburg mit einem Verein, mit dem wir nichts zu tun haben, der nur mit dem Sponsor verbunden ist, ist irgendwie versucht worden, da auf Partnerverein zu tun, was auch niemanden interessiert hat. Im Endeffekt hat man dadurch die eigenen Wurzeln verraten. Von Sportdirektoren, Stichwort Ernst Baumeister, der eine Admira-Legende ist, der zurückgeholt wurde in der Notsituation und 2 Monate später observiert worden ist. Von Dutzenden anderen Sportdirektoren, die ein- und ausgegangen sind, genauso wie die Trainer. Das ist ein Wahnsinn gewesen. Und als Zusatz, das war halt auch großteils während der Corona-Zeit, wo wir halt auch nicht im Stadion unsere Meinung äußern konnten, sind halt dann auch die Fans teilweise komplett ignoriert worden. Also der Verein und die Vereinsführung damals, das muss man so sagen, die haben das halt dann wirklich ausgenutzt. Ja, im Stadion ist jetzt eine Ruhe, in der Öffentlichkeit können sie nicht viel machen, da können wir mal in Ruhe unser Ding durchziehen. Aber wir haben immer im Rahmen unserer Möglichkeiten dagegen gehalten, haben uns auch immer wieder klar dazu geäußert, haben auch teilweise sehr kreative Aktionen gehabt. Da haben wir mal ein Geistermatch gehabt gegen Red Bull Salzburg, gegen einen lieben Konzern und haben dann von außerhalb des Stadions auch mit Feuerwerk und mit einem riesengroßen Magath Rausbanner auf uns aufmerksam gemacht. Das hat den lieben Herrschaften vom Verein gar nicht geschmeckt, aber das waren einfach Dinge, die angebracht waren. Und im Nachhinein sagen wir auch, da stehen wir dazu und jeder im Verein, der was da im Nachhinein dabei war, kann eigentlich nur darüber sagen, dass das alles ein gescheitertes Projekt war und dass man jetzt sehr viele Jahre brauchen werden, wieder zu der Admira zu werden, die wir sind, die wir waren. Und da wollen wir wieder hin. Und wir sind jetzt auch sehr froh, dass es eine neue Vereinsführung gibt. Mit denen haben wir ein gutes Verhältnis. Da ist man im regelmäßigen Austausch. Man nimmt auf sich gegenseitig ein bisschen Rücksicht. Ja, wir müssen verstehen, dass die jetzt einmal Zeit brauchen, bis die den ganzen Sauerstoff wieder aufgeräumt haben. Sie haben aber auch Verständnis für unsere Themen. Ja, also da gibt es eine gute Zusammenarbeit, auch wenn es dann geht um Themen wie Abopreise, um Leistungen bei Vereinsmitgliedschaften, um andere fanbezogene Themen, da wird uns auch viel Freiheit gegeben. Aber um zurückzukommen jetzt zu dem die letzten Jahre, es hat halt dann einfach gar nichts gepasst. Es ist halt auch sportlich dann nur bergab gegangen. Es ist dann geredet worden, teilweise von dieser Vereinsführung, ja, in ein paar Jahren spielen wir Europacup, spielen wir Champions League. Also da ist geträumt worden bis zum geht nicht mehr. Und im Endeffekt sind wir jetzt da durch diese katastrophalen 2-3 Jahre fast in Regionalliga durchgereicht worden. Also es war auch für uns wirklich eine katastrophale Zeit und auch das, um das wieder irgendwie auf die Fanszene zurückzuführen, finden wir es im Nachhinein gesehen umso beeindruckender jetzt, dass wir das alles so durchgehalten haben und dass wir uns jetzt eigentlich gemeinsam mit dem Verein in der 2. Liga wieder erfangen und gemeinsam wirklich in ein paar Jahren wieder aufsteigen wollen und zeigen wollen, was die ab mir eigentlich für ein Potenzial hat. Sowohl als Verein, als Fans, im sportlichen Bereich, das ist unsere Mission und das sagen wir auch zum Verein immer wieder, bitte geht das Step by Step an, redet nicht schon wieder, wenn wir jetzt ein paar Spiele gewonnen haben, gleich vom Aufstieg, der wird viel zu früh für uns kommen. Ich weiß nicht, ob wir für das Thema noch Zeit haben, wir haben auch, was das Stadion betrifft, Infrastruktur, sind Riesenthemen, die bei unserem Verein angegangen gehören. Marketing ist leider auf einem relativ schwachen Niveau. Also bevor unser Verein daran denkt, sportlich wieder in die Bundesliga aufzusteigen, sollten sie mal die Dinge tun, die da dazugehören, die ich gerade angesprochen habe. Und das dauert einfach Zeit und die neue Vereinsführung kriegt von uns auch die Zeit. Wir wollen auch mit ihnen zusammenarbeiten und wir sind zuversichtlich, wenn das gemeinsam funktioniert, wenn da eine Einheit geschaffen wird, auch dann mit der Mannschaft, dann kann das in ein paar Jahren wieder nach oben gehen und dann können wir auch in der Bundesliga sicher wieder viel Furore sorgen. Zum Peter Stöger stehen wir sehr positiv. Wenn ihr nochmal eines unterscheidet von den vorigen großen Namen, die geholt wurden, nämlich, dass der Peter Stöger in der Südstadt arbeitet, von der Südstadt aus entscheidet und auch von den Leuten in der Südstadt geholt wurde. Dass der Herr Stöger ein sehr erfolgreicher Trainer, Sportdirektor, sonst was ist, das wissen wir alle. Wir sind auch wirklich sehr froh, dass er da ist. Wir sind auch zuversichtlich, dass wir mit ihm eben diesen sportlichen Aufstieg wieder schaffen können. Ja. Und wir glauben auch, dass der Peter Stöger uns bei den anderen Themen, die ich vorher gerade angesprochen habe, wie Marketing, wie Zuschauergewinnung, mit seiner Erfahrung von anderen Vereinen im Verein sicher sehr, sehr helfen kann. Und ohne neuem Stadion macht auch ein Aufstieg in die Bundesliga unserer Meinung nach gar keinen Sinn mehr, weil man infrastrukturell da aufholen muss. Wir sind auch die einzige Kurve in ganz Österreich, ja, ich rede jetzt mal, also Bundesliga, 2. Liga habe ich jetzt nicht auswendig im Kopf, die keine überdachte Heimkurve hat. Also in der Südstadt haben die lieben Gäste das Vergnügen, unterm Dachl zum Stehen, dort für ordentlich Wirbel zum Sorgen und wir sind die einzige Kurve in Österreich, die was diesen Heimvorteil nicht genießen kann. Und das ist halt schon so ein Thema, wenn die Mitglieder von uns lieber auswärts fahren als daheim spielen, dann läuft, was das betrifft, irgendwas falsch. Und was das Thema Stadion betrifft, da muss ich etwas tun, das ist aber dem Verein auch bewusst. Das Einzige, was uns ein bisschen stört bei der Thematik ist, dass wir jetzt schon seit Jahren dieselben Phrasen hören. Es wird auch dann immer wieder gesagt, ja, eine Überdachung der Kurve, die kostet, was weiß ich, 200.000 Euro, um jetzt irgendeine Summe zum Sagen, die macht keinen Sinn mehr, weil es kommt ja eh das neue Stadion. Nur, wie gesagt, das hören wir jetzt schon seit einigen Jahren und im Endeffekt hat sich bis jetzt noch nichts getan. Das ist auch gar kein Vorwurf an die neue Vereinsführung. Wie gesagt, die müssen jetzt mal den Scherbenhaufen von vorher aufräumen. Aber ohne neuen Stadion wird es für uns als Szene irgendwann einfach schwierig werden, wirklich das ganze Potenzial auszuschöpfen. Und ich bleibe dabei, oder das ist die Meinung unserer Gruppe, mit dem Einzugsgebiet, was wir im Mödling haben. Wir sind eine der schnellsten wachsenden Regionen Österreichs. Wir sind ein großer Traditionsverein und ja, wir haben zwar Rapid und Austria vor der Tür, aber ohne jetzt zu übertreiben, was Austria Lustenau kann, ja, trotzdem eher in einer ländlicheren Gegend, und das ist sehr beachtlich, was die leisten, das muss auf Dauer mit guter Arbeit, wenn auch der Verein mitspielt, da sind wir wieder beim Thema Marketing, der Verein muss die Leute mal überhaupt ins Stadion holen, dass wir als Kurve diese Leute auch für die Kurve begeistern können. Und das jetzt nur mal so ein Ziel zu nennen, wo wir schon sagen, ja, das wollen wir angehen auf Dauer. Ist natürlich im Moment, so ehrlich, sind wir meilenweit entfernt, aber wir sind am richtigen Weg und das sind so die Ziele, die wir angehen. Und das geht nur, wenn alle an einem Strang sind. Verein, Fans, auch Mannschaft, da können alle dazu. Und das ist das, was die letzten Jahre falsch gerannt ist. Und das ist das, was jetzt momentan besser rennt. Und desto besser eben diese Zusammenarbeit ist, desto größer werden die gemeinsamen Erfolge werden.
Das war Niklas vom Fanclub Gate 2, der Admira. Und jetzt kommt noch unser Podcast-Report.
Ich schaue auch Liga 2.
Kenne mich nicht aus, deswegen schaue ich mir das gar nicht an.
Ich höre auch Liga 2.
Mein Name ist Harald Brandl.
Und mein Name ist Johannes Christoforitsch.
Und gemeinsam sind wir die Zwarer-Konferenz, der Podcast zur österreichischen 2. Liga.
Ja, aber nicht nur.
Wir reden nämlich auch über die wirklich wichtigen Themen des Lebens, nämlich Leberkassemmeln am Trikot, den besten Fußballer aller Zeiten, Lionel Messi und Trash-TV.
Und wir haben mit Richie Dukovic noch einen Mann, der regelmäßig in den Auswärtssektoren der zweiten Liga bei uns vorbeischaut.
Und das alle 2 Wochen.
Wenn man nicht gerade im Urlaub sind.
Wir sind hörbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.
Aber wir sind wie die Admiral zweite Liga nicht immer wirklich schön anzusehen, aber teilweise recht witzig. Deswegen gibt es uns auch zu sehen, und zwar auf Laura1.at und auf YouTube.
Und seit wann geht das eigentlich schon alles, Harald? Seit wann gibt es uns?
Seit 2019, und nachdem dir deine ersten beiden Co-Hosts recht schnell weggelaufen sind, hast du mich jetzt fix verpflichtet und ich darf den Sidekick mimen.
Und das machst du wirklich sensationell, Harald. Wie viele Episoden haben wir bereits aufgenommen und wie viel werden wir noch aufnehmen?
Über 75 Episoden schon, und es ist noch lange kein Ende in Sicht.
Wunderschön. In diesem Sinne, tragt es in die Welt hinaus. Viva La Liga 2.
Das war der sehr empfehlenswerte Podcast Zwara Konferenz. Und wir sind auch schon am Ende unserer heutigen Folge. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns Feedback, Kritik oder was auch immer zukommen lasst über Social Media Kanäle des Palestra oder direkt an hirt@palestra.at. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage auch im Namen der Palestra Podcast Redaktion danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Cut. Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.